1970 wurde Clockwork Orange zum Filmereignis des Jahres. In den 80ern kamen Mad Max und die Warriors. Totaler Frust. Kein Job, das nackte Chaos.
Hier gibt es nichts. Mach dir keine Hoffnung, Krebs. Kein Bus, kein Taxi, keine Zukunft.
Nur einer gibt nicht auf. Einer unter tausend Chaoten. Nur Krebs scheißt auf das ganze System.
Mich macht ihr nicht so leicht kaputt, ihr Arschlöcher!
Die böse Saat der Gewalt geht auf. Jeder gegen jeden, nur einer gegen alle. Er ist die Zukunft.
Komm mit mir.
Nein, Krebs, siehst du nicht, dass wir keine Chance haben?
Fettsack, diesmal hältst du mich nicht auf!
Willkommen in der Zukunft.
Hallo und herzlich willkommen zum Bahnhofskino und einem Osploitation Double Feature aus dem Kapuff von Brian Trenchard-Smith. Kapuff klingt zu negativ, denn der Typ kann was. Aber was genau der kann, darüber reden wir. Und wir, das sind ich, Patrick Lohmeier, und mein lieber Gast, der Markus Köhler. Hallo, Markus.
Hallo, Patrick. Schön, dass ich da sein darf, dass du mich mit ins Outback nimmst.
Schön, dass du hier bist. Wir sind ganz wenig im Outback, ne? Wir sind auf einer Insel und im Autokino.
Ja. Aber da ist auch ganz schön, wie wir feststellen.
Ja. Australien ist ein großes Land und daher kommen gute Filme. Ich gehe immer wieder gern zurück, ehrlich gesagt. Deswegen, ich bin wirklich happy, dass du hier bist und dass wir über diese zwei Filme sprechen, weil ich liebe ja das australische Kino der 70er und 80er Jahre. Vor allem habe die sogenannten B-Movies, Osploitation-Kino. War eine gute Zeit, glaube ich.
Eine sehr, sehr griffige Zeit, nenne ich das immer. Ich habe immer das Gefühl, ich kann diese Filme anfassen. Die wirken noch wie aus einem Guss und sie sind auch meiner Empfindung nach auf eine gewisse Art exotisch und noch vertraut genug. Also es ist nicht so, dass ich eine komplett andere Kultur versinke, aber es ist weit genug von mir weg, dass ich noch was entdecken kann.
Oh, es ist ein bisschen komisch. Denke ich mir manchmal, aber ich weiß eben noch nicht, die sind so weit weg geografisch und ich meine nicht kulturell, aber vor allem geografisch von uns, dass ich mir denke, sind die vielleicht einfach nur so merkwürdig oder reagieren einfach Australier sehr, sehr viel gelassener aus solchen extremen Situationen? Weil so etwas, was sich für mich wie ein roter Faden zieht durch viele exploitative B-Movies, actionreiche Horrorfilme, Science-Fiction-Szenarien dieser Zeit ist, dass ich immer die Leute, die da durchgehen, beobachte und denke, die sind ganz schön gelassen dafür, dass die Welt um sie rum gerade so komplett zerfällt. So auch hier zum Teil, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht alle, aber die meisten.
Ich denke, wer in einem Land lebt, wo du hinter jeder Ecke von irgendeinem Wildtier angefallen werden kannst, da entwickelst du wahrscheinlich eine ganz andere Gelassenheit für Gefahren.
Das ist auch eine sehr steile These von mir gewesen. Ich glaube, ich kann die gar nicht untermauern. Wir sprechen heute auf jeden Fall über Turkey Shoot aus dem Jahr 1982 und 81. Ich las da widersprüchliche Angaben, aber wir einigen uns mal auf 1982. Der Film heißt auf Deutsch, der deutsche Verleihtitel ist Insel der Verdammten, wobei ich sehr lachen musste, ehrlich gesagt, als ich den Film sah. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal auf Deutsch gesehen, als dann, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Hauptdarsteller ist, ob es Olivia Hussey ist oder Steve Railsback, die dann sagten, verdammt, wir sind auf einer Insel. Und ich denke mir, ja, so wie es der deutsche Titel schon verrät. Mhm. Und das passiert, glaube ich, so Minute 70 oder 80 im Film. Und wir sprechen über Dead and Driving aus dem Jahr 1986, ebenfalls von Brian Trenchard-Smith. Der deutsche Verleihtitel ist Escalation, beziehungsweise Krabs, die Zukunft sind wir.
Okay, also Escalation war mir jetzt neu, da hast du mir jetzt was Neues gegeben. Ja, aber genau, den Titel Krebs kannte ich ihn.
Ich weiß auch gar nicht, wie hochoffiziell das ist. Ich habe ihn ein, zwei Mal gesehen, allerdings auch nur in Rezensionen. Und vielleicht gab es da mal irgendwo mal so ein Bootleg, was hier unter Gorborn auf der Comic, auf der Filmbörse gehandelt wurde, wo dann dieser Titel drauf stand. Einfach nur, um möglichen rechtlichen Problemen aus dem Weg zu gehen. Aber ich glaube auch, der offizielle deutsche Verleihtitel ist Krebs, die Zukunft sind wir. Der speziell, der Titel, aber na gut.
Der vermischt zwei potenzielle Elemente. Also wenn ich diesen Titel so höre, Krebs, die Zukunft sind wir, dann denke ich, Krebs ist der Name einer Gang und dann halt die Aussage dieser Gang, wofür sie steht. Aber nein, Krebs ist der Name unserer Hauptfigur und die Zukunft sind wir. Das sagt random irgendwann, irgendwo, an irgendeiner Stelle irgendjemand, der nichts zu sagen hat.
Ja, klingt für mich sehr nach die Klasse von 1984, ehrlich gesagt. Wobei sich auch in Dead and Driving eben so einige Elemente aus dem Richard Lester Film, genau. Richard Lester ist der mit den Beatles.
Genau.
verdammt nochmal, wiederfinden. Aber dazu gleich, denn wir fangen an mit Turkey Shoot aus dem Jahr 1982. Olivia Hussey und Steve Railsback habe ich bereits erwähnt. Wen haben wir denn hier noch? Michael Craig, Noel Ferrier, Carmen Duncan, Roger Ward und Linda Stoner. Drehbuch von John George und Neil D. Hicks. Regie Brian Trenchard-Smith und Musik von Brian May, der so gut wie alles, ist so immer mein Gefühl, vertotert, was bei Drei nicht auf den Bäumen war in den 70er, 80er Jahren des australischen Kinos.
Mhm. Genau. Ja. Und den ich natürlich wie viele andere auch jahrelang für den Gitarristen von Queen gehalten habe, bis ich das dann irgendwann mal für mich verifiziert habe, dass er das nicht war.
Ja, ja. Als er das dritte Mal oder das fünfte Mal in unserem Podcast aufgeschlagen ist und ich immer so quasi in vorauseilendem Gehorsam dazu sagte, nicht der Queen-Gitarrist, schrieb mir irgendwann mal jemand einen Kommentar darunter, so von wegen, ihr müsst das nicht jedes Mal sagen. Und ich dachte, okay, dann spare ich es mir diesmal.
Den habe ich ja diesmal gemacht.
Ja, ja, Brian May ist eben sowas wie Thomas Schmidt oder Stefan Müller. Das ist eben, ja, ist so ein Name, ne? Den gibt es auch schon zweimal. Eine Hemdale-Produktion. Auch das lässt sich vielleicht später noch mal ein bisschen ausbauen, dieser kleine Verberg. Und die UFDB-Inhaltsangabe zur Insel der Verdammten hat Target geschrieben und er oder sie schreibt, irgendwann in der nahen Zukunft werden...
Wie passend.
Ja, wie passend. Irgendwann in der nahen Zukunft werden andersdenkende Aufwiegler und Pseudoterroristen in Konzentrationslager gesteckt, um das Land in Ruhe zu wiegen. Der perverse Kommandant Thatcher vertritt seine Art der Reintegration. Monatlich veranstaltet er eine tödliche Jagd auf einen Teil der Gefangenen, um einer kleinen, elitären Oberschicht ein sadistisches Vergnügen zu bereiten. Ich bin gar nicht mal so sicher, ob der Vorspann, ob die Credits auf The Most Dangerous Game, also Graf Zaroff, Genie des Bösen verweisen, aber es ist eben ein Menschenjagdfilm nach eben diesem Vorbild. Und du hast gesagt, lass uns über Turkey Shoot reden. Was ist deine persönliche Geschichte mit dem Film?
Eigentlich wenig spektakulär. Ich muss zugeben, mir ist der Film im Originaltitel das erste Mal über den Weg gelaufen, als da vor, wann war das, 15 Jahren, dieses vermeintlich grottenschlechte Remake auf der Bildfläche erschien, das ich jetzt nicht mehr geschafft habe, mir anzuschauen, wie ich es eigentlich vorhatte, vor Aufnahme des Podcasts, aber ich habe mir den Trailer nochmal angeguckt.
Ist das mit Jesus, mit Jim Caviezel?
Nee, der ist mit Dominic Purcell.
Ach nein, Prison es gibt Break. Einen The Long Weekend Remake, glaube ich, genau. Mit Jim Caviezel. Damit verwechsel ich es gerade, Entschuldigung.
Ja. Genau. Und dieses Remake ist damals so dermaßen abgesaut worden, aber immer wieder auf den Verweis, auf das vermeintlich doch ach so tolle und kultisch verehrte Original, das ich bis dahin wissentlich noch nicht gesehen habe. Ich stoße in letzter Zeit immer mal wieder auf Filme, die ich in meiner Jugend, Kindheit viel zu früh gesehen habe, wo ich aber keinen Titel dazu hatte und hatte immer so die leise Ahnung, Hoffnung, dass Turkey Shoot mit dabei war. Aber dann habe ich es, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren das erste Mal geschafft, ihn mir dann anzugucken und war absolut schockverliebt. Unter anderem aus den Gründen, die du am Anfang genannt hast. Mir geht's, was das australische Genre-Kino angeht, ähnlich wie dir. Was da genau die Hintergründe sind, dass gerade dieses Kino so bei mir einschlägt. Ich hoffe, ich werde am Ende des Podcasts heute ein bisschen schlauer sein, warum das so ist. aber auch ihn hier, ich empfinde diese Art von Film, glaube ich, auch in der heutigen Zeit einfach als Wohltat, die einfach eine Prämisse haben, sich in ihren Ressourcen auf das Nötigste beschränken und die Sache einfach straight von vorne nach hinten vom Leder ziehen und sagen, that's it, den Rest könnt ihr euch selber denken. Und da ist für mich Turkey Shoot ein Paradebeispiel dafür. Und warum ich ihn jetzt hier besprechen wollte, ja, ich hatte einfach Bock auf Brian Trenchard-Smith. Weil können wir noch mal ganz kurz darüber reden, wie geil dieser Name ist? Ja. Also mit diesem Namen muss man Regisseur von Genrefilmen werden. Das geht doch gar nicht anders, oder?
Auf jeden Fall besser als, ein Level besser als Brian May. ich bin mit Turkey Shoot erst relativ spät in Kontakt gekommen. Ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher. Ich habe ihn nicht zum ersten Mal gesehen, als wir vor rund 8 Jahren, glaube ich, eine Kollaboration versucht haben mit den Kindern vom Bahnhofskino. So hieß diese kleine kommunale Film-Experience hier in Berlin, Moabit, und die gezeigt haben in einem Kino, weil wir wollten eigentlich ein Thema abmachen zu Menschenjagd und hatten Turkey Shoot gar nicht auf dem Schirm. Wir wollten aber unbedingt das Millionenspiel von Tom Tölle zeigen und Wolfgang Menge. Und Da sagten uns dann hier die Menschen, die damals da bei dieser kleinen Film-Community waren, nee, unmöglich, da an die Rechte zu kommen. Das ist halt eine ARD-Produktion, keine Ahnung, wo da die Rechte liegen. Da kommen wir einfach nicht dran. Und mussten deswegen nach Alternativen suchen und haben uns dann letztendlich auf Turkey Shoot, Running Man und auch einen dritten Film geeinigt. War auch ein großer Spaß, aber das ganze Filmerlebnis eben und der Abend so getrübt von Alkohol und Zigaretten, dass ich mich kaum noch an was erinnerte. Und wir haben den dann eben auch verpodcastet. Ich glaube, immer auch so ein bisschen schwang tatsächlich sehr deutlich mit, dass wir dem Film gar nicht so viel Beachtung geschenkt haben. Deswegen bin ich jetzt sehr happy, dass ich den jetzt 8 Jahre after the fact nochmal hier mit dir ordentlich rezensieren kann. Und weil es auch erleichtert, immer Wiedersehen festzustellen, der Film kann einiges. Warum ist das australische Kino so der späten 70er und 80er Jahre für uns oder so reizvoll? Ich möchte nicht sagen prägend, aber reizvoll. Ich glaube ehrlich gesagt, weil wir genau die Generation waren, die vielleicht noch mit diesen Streifen in Kontakt kam, also so dem Schaffen von Russell Mulcahy oder George Miller natürlich so als das Dickschiff des australischen Genre-Kinos, aber auch Philip Mora, Richard Franklin, ehrlich gesagt, habe ich eine riesige Affinität zu. Das ist ja auch so ein australischer Genre-Regisseur, dessen Namen man kaum kennt, aber eben tolle Sachen gemacht hat, wie Road Games oder Patrick, ja. Später in den USA, Psycho 2, Link, der Butler, auch eine US-Produktion. Also der ist sowieso, der hat fast nur Gewinner in seiner gesamten Filmografie. Und ich habe die eben auch alle in relativ früh.
FX2 ist ein bisschen fraglich.
Genau, aus heutiger Sicht qualitativ fraglich, eben vor allem im direkten Vergleich mit dem wirklich tollen Original, dem tollen ersten Film. Dennoch natürlich für mich damals als heranwachsender 10-, 11-, 12-Jähriger sehr, sehr beeindruckend, ehrlich gesagt. Ja. Und ich habe ungefähr demselben Alter auch Psycho 2 oder Psycho 2 und Link der Butler gesehen. Und ich glaube, allein dafür, vielleicht war das so mein Einstiegsdroge ins australische Kino. Und Brian Trencher-Smith macht eben auch Filme, die sind sehr zugänglich, ehrlich gesagt, glaube ich, gerade für Jugendliche. Die sind nicht alle unbedingt jugendfrei, also Turkish Shoot schon gar nicht. Aber die haben eben so, man kann, die bereiten mir ein geradezu kindliches Vergnügen. Und ich glaube, deswegen wirken sie immer noch bei mir.
Ja, ich sagte es ja schon, die sind auf das Nötigste quasi runtergebrochen und machen gar nicht so sehr auf dicke Hose. Die wollen eigentlich, zumindest kommt es bei mir immer so an, gar nicht mehr sein als das, was sie sind. Das ist eine Menschenjagd-Story, vornehmlich auf Tempo getrimmt, die sich, klar, die auch ein bisschen Gesellschaftskritik mit einbaut. Ich meine, der ganze faschistoide Staat, der angedeutet wird, ist so rudimentär da eingebaut, dass man gar keine Lust hat, sich weiter Gedanken darüber zu machen, was da noch mehr ist. Du hast alles, was du brauchst. Und das reicht dann halt auch. Und ich frage mich halt, warum kriegen das die meisten Australier so hin? Ist das einfach effektives Filme machen, weil sie halt begrenzte Mittel haben und sich einfach auf das fokussieren, was sie halt haben? Ich weiß es nicht.
Ja, vermutlich. Ich möchte jetzt auch nicht allzu steile Thesen anstellen. Und wir haben ja auch nicht bereits, wir sprechen heute auch nicht zum ersten Mal in diesem Format über das australische Kino der damaligen Zeit. Ich glaube, 82 beziehungsweise 86, als Dead and Rifin rauskam, war das schon relativ etabliert. Aber ich glaube, man kann schon für so Filme der 70er Jahre, die aus Australien kamen, sehr oft sagen, okay, die mussten eben mit dem wenigen arbeiten, was sie haben. Aber auch hier merkt man eben, das ist rein Production Value technisch nochmal ein ganz anderes Level. Und die operieren für mich, also für mich ist die deutlich sichtbarste Analogie, die zum italienischen Genre-Kino der späten 60er und 70er Jahren, als man eben so sagte, okay, wir haben nicht viel Geld, aber wir haben genug Kohle für einen Steinbruch und dafür, dass wir uns so ein, zwei namhafte US-Stars importieren und mit denen 7 oder 10 Drehtage haben. Und so ähnlich funktioniert für mich zumindest Turkey Shoot auch, dass man sagt, okay, hier haben wir Olivia Hussey, die ist so ein kleiner bis mittelgroßer Star irgendwo, nicht so wirklich, aber es reicht. Und damit haben wir quasi so auch so ein bisschen Glaubwürdigkeit und Prestige bringen wir hier rein. Und der Rest, ja, Steve Railsback sieht tiptop aus und kann einigermaßen solide Action. Den Rest, den erlegen einfach hier die zwei der guten Karren, die wir haben und jede Menge freie Fläche, auf der wir rumfahren und rumballern können. Und in diesem Sinne immer noch sehr, fühlt sich immer noch sehr, fast mehr nach 70ern als nach frühen 80er an für mich, Turkey Shoot.
Ja, das da würde ich dir vollkommen recht geben. Es ist noch alles, da atmet man noch viel. Da ist noch viel Sleaze drin, ohne dass es zu sleazig wird. Der hat ja gerade, was so seine Gewaltdarstellung angeht, so ein paar Momente, die ja, die sind ja schon im Vergleich zum Rest so ein bisschen out of place. Aber ich weiß nicht, ob das da so ein Zugeständnis ist oder an welche Zielgruppe man sich da in erster Linie halt auch anbieten wollte, für wen der Film in erster Linie produziert wurde.
Ja, wahrscheinlich eher so für die Drive-In-Crowd, die dann in Staten Drive-In fährt und sich diesen Film dort anguckt, was ja ein netter Brückenschlag ist, zu dem wir da auch gleich noch zurückkommen.
Genau. Würde mich nicht wundern, denn in der Recherche habe ich ja gesehen, dass das Autokino, das in dem zweiten Film, den wir besprechen werden, ja genutzt wurde. Ja, das war, in dem selbst Brian Trenchard Smith viel Zeit verbracht hat, auch in seiner Jugend. Also wundert es auch nicht, dass er ein hohes Faible für die Art von Filmen halt auch irgendwo hat.
Ich bin bei der Vorbereitung jetzt hier gerade in den Opening Credits schon natürlich in der Sekunde 1 über Hamdale-Films gestolpert, weil das eben absolut ein klingender Name ist und ich aber nicht mal sofort wusste, ich konnte nicht sofort zuordnen, dachte immer, die habe ich schon ganz oft gelesen und die haben natürlich auch in späteren Jahren, was heißt in späteren Jahren, schon 1-2 Jahre nach Turkey Shoot wirklich sehr, sehr erfolgreiche Filme produziert. Das ist die Produktionsfirma von David Hemmings, Star aus Blowout, ist Blow-Up, Entschuldigung, ist da aus dem Blow-Up.
Ja, Blow-Out ist De Palma, ja.
Blow-Out ist De Palma, Blow-Up und John Daly. Und das war so eine der letzten, sag ich mal, kleineren Produktionen, die sie gemacht haben. Sie haben vorher schon große, große Sachen produziert wie Tommy oder Images. Mhm. Aber da, kurz darauf folgte eigentlich der große Durchbruch mit The Terminator und größeren Produktionen wie Salvador oder Platoon. Oscar-gekrönter Film wie Der letzte Kaiser, dann auch in späteren Jahren. Also sie waren sehr, sehr erfolgreich im Geschäft und das hier so eine der vielen kleinen, dreckigen Produktionen, die sie eben auch gemacht haben. Also da war sich auch David Hemmings und John Daly für nichts zu fein. Und das finde ich ja durchaus sehr, sehr lobenswert.
Interessante Brücke, die du jetzt schlägst mit David Hemmings. Also ich kenne David Hemmings ja auch in erster Linie als Hauptdarsteller aus Blow Up. Mir war das nie, gar nicht so bewusst, dass der Mann in den Jahren danach so viel hinter der Kamera gemacht hatte. Ich hatte ihn immer so als Bit-Pater gesehen. Aber um die Brücke nochmal zu schlagen, gerade auch zu australischen, neuseeländischen Kino, als ich dann so ein bisschen rumgeklickt hatte und gerade bei Brian May bei der Musik war, habe ich dann da gesehen, dass Brian May ja auch die Musik für, ich komme jetzt nicht auf den Originaltitel, aber ich weiß, vielleicht kennst du den deutschen Titel, für den Abenteuerfilm Der Teufelskerl mit Ken Wall und Donald Pleasence gemacht hatte, der von David Hemmings gedreht wurde. Weiß nicht, ob der dir noch was sagt.
Nee, aber David Hemmings war sich ja auch für nichts zu fallen. Also ich meine, der hat auch wirklich tolle europäische Filme gemacht, aber der war eben auch so ein Hans Dampf in allen Gassen, der gerne rumgereist ist und gesagt hat, okay, ich nehme eben einen Gig an und das kann dann eben mal in Meisterwerk enden wie Profondo Rosso. Es kann aber auch immer etwas so sein, was ewig so in der C-Liga bleibt und niemals jemand guckt oder über so ein Nischenkino oder Videothekenprogramm hinauswächst. Aber den Film, den du gerade erwähnt hast, Teufelskerl, nee, kenne ich leider nicht.
Ah, schade.
Ist notiert.
Ja, genau, du hast recht. Und Hemmings war ja noch in den 70ern bei Castellari mal in einem seiner großen Genre-Filme mit Fabio Testi, den ich auf meiner Liste habe. Und für mich wirklich, jetzt oute ich mich als wirklich das absolutes 80er-Jahre-TV-Kind, er war der Hauptbösewicht im Airwolf-Pilotfilm. Und das war meine erste Verbindung mit ihm. Aber das soll nicht um David Hemmings gehen. Aber da muss ich gerade echt dran denken.
Er ist leider viel zu früh verstorben. Aber ich habe mir tatsächlich auch bis zum Ende seiner Karriere, ich habe immer sehr genossen, wenn er irgendwo mitspielte, weil ich es grundsätzlich einfach sehr zu schätzen weiß, wenn sich eben SchauspielerInnen für nichts zu fallen sind und einfach sagen, du, ich gehe dahin, wo gerade das Geld ist und ich fördere eben auch mit den Mitteln, die ich habe, eher kleinere, nischige Projekte. Und das hat er offenbar eben auch mit Hemdale gemacht, mit seinem Produktionspartner John Daly. Und er hat eben alles gemacht, von großer Kunst wie Blow-Up über Sleaze bis hin zu großem Kommerz wie Gladiator zuletzt, kurz vor seinem Tod. Also guter Mann nach allem, was ich so über ihn gehört habe, David Hemmings.
Hat in Australien gutes Genre-Kino produziert.
Auf jeden Fall. Olivia Hussey, Steve Railsback, Olivia Hussey, ich glaube, die meisten von uns bekannt aus Black Christmas, Jesse, Treppe, In den Tod, der deutsche Titel ist so doof.
In den Tod, meine ich, ja.
In den Tod. Mein liebster Original-Slasher-Film will nicht viel heißen, weil es ist ja einfach der so quasi das Genre begründete, aber auch mein liebster Bob-Clark-Film auf jeden Fall. Und bekannt auch zuvor noch aus Antonio Zeffirellis Romeo und Julia, den ich nie gesehen habe, aber das ist wohl ein Film, der sie bis an ihr Lebensende begleitete und sie hat wohl noch nach all dem, was ich las, bis vor kurz vor ihrem Tod eine Klage angestrebt gegen die Produktionsfirma von wegen, ihr habt mich damals gegen meinen Willen quasi nackig gemacht vor der Kamera, um das verkürzt zu sagen. Die Klage war erfolglos und dann verstarb sie leider. Und der Männchenhauptrolle Steve Railsback, dem ich keinen einzigen Film zuordnen konnte. Dabei hat er einen Film, zwei Filme mitgespielt, die ich zu kennen meine. Aber er hat vielleicht nicht so ein 0815-Gesicht. Oder deswegen, weil ich sowohl in The Stuntman als auch in Life Force nie so wirklich auf die Schauspieler achte. Außer auf Peter O'Toole in The Sandman.
Das sind genau die beiden Filme, aus denen ich ihn halt auch kenne, beziehungsweise er ist mir später dann noch einmal als Bösewicht in Barbed Wire mit Pamela Anderson aufgefallen.
Ja,
und für mich als Videotheken-Action-Kind der frühen 90er hat er einen kleinen Klopper namens Private Wars mitgespielt, den kein Mensch mehr kennt, der aber von der Produktionsschmiede PM Entertainment ist. B-Action-Fans wissen jetzt, wovon ich rede. Das waren Menschen mit locker sitzendem Geld, die gerne Autos haben, explodieren und Schrauben drehen lassen auf irgendwelchen Highways in amerikanischen Großstädten. Und da war er Anfang der 90er angekommen und ich fand das immer einen interessanten Weg für einen Schauspieler von eben halt The Stuntman über The Life Force dann dorthin. Aber er hat halt einfach, ich glaube, es fehlt ihm einfach so ein bisschen an Star-Persona, dass er da mehr hätte durchsteigen können.
Ja, das Stuntman wird ja heute kultisch verehrt, war aber eben auch damals für niemanden so richtig ein Hit. Ich glaube, Richard Rush, der Regisseur von The Stuntman, hat auch danach lange Jahre keinen Film gemacht und kam dann irgendwann viele Jahre später hier mit The Color of Night oder Color of Night zurück.
Genau.
Auch ein besonderer Film. Ich glaube, auch für alle Beteiligten, auch vor allem für Bruce Willis. Und Life Force war eben auch mitnichten ein Hit, von daher vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn Steve Railsback ein bisschen vergessen hat geraten ist. Aber jetzt haben wir ihn ja wieder aus der Kiste geholt.
Genau.
Wo fangen wir denn an? Schwer zu sagen, weil ich finde gerade der Anfang, um mal erst einen Kritikpunkt vorwegzuschicken und dann reagier bitte ehrlich und offen darauf, ist, ich finde die erste Hälfte des von Turkey Shoot, so sehr ich die zweite liebe, die erste Hälfte im direkten Vergleich ein bisschen lahm. Ich frage mich immer so 30, 40 Minuten lang, wann geht's denn endlich los? Wie ging es dir denn jetzt?
Tempomäßig habe ich jetzt wenig Probleme. Ich mag es eigentlich immer ganz gern, wenn ich weiß, dass es auf einen Menschenjagdfilm hinausläuft, wenn das wirklich ein bisschen hinausgezögert wird in der Hoffnung, dass ich dann einen entsprechenden Payoff bekomme. Und den habe ich hier. Ich würde nicht sagen, dass sie lahm ist, aber nee, ich habe da eigentlich ganz wenig Probleme mit, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich finde den Anfang sehr zweckdienlich, obwohl es mir schon immer sehr zu denken gegeben hat, wenn wir die ersten 10 Minuten unsere drei Hauptfiguren, die in unser Lager gefahren werden, sehe. Und ich merke aber schon, ich kriege nur für 2 Stück einen kurzen Flashback gezeigt, warum sie da gelandet sind. Dann macht der Film halt mir jetzt schon das Fass auf wen ich mir meinen Fokus hier jetzt richten soll und die dritte ein bisschen vergessen sollte, was ich ein bisschen schade finde. Aber ich finde in Bezug nehmend auf die Menschenjagd, die dann kommt, wenn ich so jetzt rückblickend drüber nachdenke, finde ich das eigentlich vollkommen okay, das die erste Dreiviertelstunde so zu machen, weil er halt auch Randfiguren halt in den Fokus rückt, weil, wenn man mal ehrlich ist, unsere Heldenfiguren auch über weite Strecken ja gar nicht stattfinden werden.
Ja.
Und ohne diese Vorarbeit würde die zweite Hälfte für mich dann wahrscheinlich auch weniger funktionieren.
Ja, und die Figuren sind eben auch so ein bisschen dünn. Ich glaube, das wäre so mein zweiter maßgeblicher Kritikpunkt. Davon abgesehen habe ich, glaube ich, nur Gutes zu äußern hier über Turkey Shoot, den ich wirklich sehr, sehr mag. Aber viel haben die nicht zu bieten. Ich meine, hier bei Steve Railsback, der spielt eine Figur namens Paul Anders, der ist eben, von dem wissen wir immerhin noch, der ist ein Revoluzzer, ein Aktivist, ein politischer Dissident, einer von den Subversiven, die immer dabei herbeizitiert werden. Und der hat insofern auch noch so ein bisschen Innenleben. Aber bei Olivia Hussey, die spielt hier Chris, hört schon auf. Die hat ja im Grunde überhaupt keine politische Agenda und ist ja im Grunde den ganzen Film hindurch in dem Modus, was soll ich eigentlich hier, was macht ihr hier mit mir? Ich will ja nicht sein, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Genau wie die meisten anderen hier der Gefangenen, außer vielleicht Dodge, so heißt einer von denen, der Irre mit der Brille, mit Brillengläsern, so dick wie Flaschenböden. Dessen Agenda habe ich gar nicht verstanden, der ist einfach nur da und irre.
Und ich glaube, an dem hat der ganze Film, wie auch Drehbuchautoren, wie Regisseur, am wenigsten Interesse. Der war als allererstes als Kanonenfutter gedacht und wird auch dementsprechend auch aus dem Film dann rausgenommen. Also an dem hat ja der Film die sadistischste Freude, ihn zu zerlegen.
Ich fand seine Brille so ein bisschen cartoonisch. Darf ich sagen, als Brillenträger, und du bist auch ein Brillenträger, von daher, wir dürfen über andere Brillenträger böse Kommentare machen, bis ich dann mich erinnerte, beziehungsweise mir gezeigt wurde, das hat ja auch einen Sinn. Die wird ihm nämlich abgenommen und die soll eben unterstreichen, dass er wahrscheinlich ohne Brille gar nichts sieht. Und bevor eben die Menschenjagd losgeht, nimmt ihn eben hier der böse, der Wärter, Oberwärter, Ritter heißt der, hier die Brille ab und schickt ihn in den Dschungel und quasi blind. Und von daher, das ist eben auch ein Plotpoint und daher eben auch verziehen.
Ein Plotpoint und für mich halt auch wahrscheinlich so der letzte verzweifelte Versuch für mich als den Zuschauer, noch sowas wie Mitleid für ihn zu empfinden, weil er ja vorher weiß Gott gar nichts dafür tut, dass ich bei ihm ein bisschen mitfiebere. Was die anderen beiden Mitgejagten angeht, für mich funktioniert, obwohl beide Figuren relativ dünn gezeichnet sind. Ich will nicht sagen, dass ihr Ausscheiden im Laufe des Films dann, ich will nicht sagen, besonders nahe geht, aber ich da schon ein bisschen traurig bin, vor allem wegen des gebotenen Sadismus, mit dem sie da aus dem Film rausgenommen werden.
Ja, der Film macht diesbezüglich keine Gefangenen.
Oh nein.
So wenig auch ausgearbeitet ist, ich mochte tatsächlich auch, dass der Film sowas hat wie eine vage politische Agenda und nicht nur einfach sowas ist wie wir töten Menschen zum Sport, wie es jetzt eben bei The Most Dangerous Game ist und bei vielen Variationen dieses Stoffes, dass man eben sagt, okay, wir machen einfach Menschenjagd für diejenigen, die sich's leisten können, aus so einem Hedonismus heraus, die ihr eigenes Leben als wichtiger betrachten als das von anderen Menschen, einfach auch aus diesem hegemonialen Denken heraus, sondern dass er eben auch noch so eine politische Komponente reinfließt. Ich meine, dieses Hegemoniale haben wir hier eben auch, die ganzen Jäger und Jägerinnen, das sind ja alles, die wirken wie so Aristokraten, obwohl sie eigentlich keine sind, so die auf ihr eigenes Volk schießen und herabblicken, aber dass eben dabei immer noch dieses Element mitschwingt mit, ja, das sind die subversiven Elemente der Gesellschaft, die ausgemerzt werden müssen, von daher ist das, was wir hier tun, auf der Insel der Verdammten, schon irgendwie okay, dass wir deren Leben auslöschen, das fand ich eben auch ganz interessant. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein wirklich ausgearbeiteter, profunder politischer Kommentar, den Trenchard Smith hier machen will, aber ich fand gut, dass es da war, weil mich hat es immer bei diesen anderen Menschenjagd Film ein bisschen gestört, wenn das so komplett random war, so von wegen, wir können es uns leisten, deswegen machen wir es eben, sondern hier denken ja alle Beteiligten, wir machen doch irgendwo hier einen guten Job, so und tun Dienst an der Gesellschaft.
Da hätte ich mir dann aber doch mal noch, vielleicht ist es mir auch entgangen, so ein, zwei Sätze gewünscht, eben welchen Platz in dieser Gesellschaft die halt einnehmen, was unseren Gefängniswärter Thatcher angeht, der nicht umsonst eine Namensgleichheit zu Maggie Thatcher in Großbritannien zu dieser Zeit hatte. Und ich weiß den anderen Namen nicht, des anderen grauhaarigen, etwas fettleibigeren Herrn, der da offenbar...
What?
Ja, der aber in dieser Hierarchie offenbar über ihm steht und ihm ja auch quasi ein bisschen mit einer Beförderung drohen kann. Bei den beiden sehe ich das, naja gut, da ist typisches Machtstreben mit dabei. Ne? Wir machen diese Menschenjagd hier, um, ja, wie es heute und auch nicht unüblich ist, um sich halt zu zeigen, um sich zu präsentieren, um sich selbst eine bessere Position innerhalb ihrer Struktur dort zu erarbeiten. Bei unseren drei Jägern, da hätte ich mir wenigstens noch mal ein oder zwei kleine Sätze. Wer seid ihr? Seid ihr Freunde, seid ihr Parteifreunde, die, wie wir sagen, ja, die sich das halt schönreden in dem Sinne, dass sie halt subversive Elemente töten? Oder sind das vielleicht doch auch welche, die sich den Platz dort finanziell erkauft haben, eben weil ihnen halt langweilig ist, weil sie außer herablassen zu sein nichts zu tun haben. Haben die irgendwelche Funktionen? Sind das irgendwelche Minister, irgendwelche Bereichsleiter oder was auch immer? Ein kleiner Satz mehr wäre vielleicht für das Gesamtbild nicht schlecht gewesen, aber das stört den Unterhaltungswert des Films halt in keiner Sekunde.
Ich habe hier ein paar Namen durcheinander gewürfelt. Roger Ward ist der Schauspieler von Ritter, dem schnurrbärtigen Oberwärter. Noel Farrier spielt Sekretär Mallory. Mallory ist der Name und der wird hier in der Wikipedia in der englischsprachigen beschrieben als der Vorsitzende des staatlichen Umerziehungsprogramms. Okay. Das heißt, er hat ein politisches Amt inne offensichtlich, benimmt sich aber nicht so. Warum der genau da ist, was der da macht, ich weiß, was der da macht, aber warum der das nicht hier zu Hause von seinem Chefsessel machen kann, irgendwo in einem schnuckeligen Amt oder Palazzo, keine Ahnung.
Um an der Jagd teilzunehmen.
Oh ja, und sich damit unnötigen Gefahren auszusetzen.
Ich meine, das scheint ja der einzige Bereich in seinem Leben zu sein, wo er auch meiner Frau etwas näher kommt, wie man ja an seiner Wahl sieht, wen er sich als Opfer, weil unsere Jäger suchen sich ja ihre Opfer ja persönlich aus, welche sie ja da auch jagen wollen. Aber, und wo du gerade Roger Ward sagst, der einzige Darsteller aus der Runde, den ich noch aus anderen Projekten kenne und kannte, vornehmlich halt als aus Mad Max natürlich, als Vorgesetzter von Mel Gibson, Fifi, mit dem tollen, den
Das ist
Namen, den er da
toll.
in dem Film hatte.
Ja, oh, ich liebe ihn in Mad Max, ja.
Ja. Der Einzige, der die Situation in dem Film halt auch wirklich durchschaut hatte, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt und dementsprechend halt auch agiert hat.
Das ist wahr. Oh, die Rolle steht dir wirklich gut zu Gesicht. Das ist ein großgewachsener, sehr bedrohlich wirkender Mann, der aber trotzdem sowas in seiner ganzen Attitüde, in seinem Gebären, Habitus hat, was so ein bisschen cartoonesk überzogen fast
Oh
wirkt.
ja.
Und er passt unglaublich gut da rein. Also er könnte auch in einem dieser Ilsa-Filme mit Diane Thorne mitspielen, so
Ja.
als Obernazi-Wächter. Also er passt unglaublich gut da rein.
Er hat ja wirklich den abstrusesten Moment. Wir haben ja eine Szene zu Beginn, wo einer der Insassen aus dem Lager versucht, zu flüchten, sich halt an die Unterseite eines LKWs hängt und abhaut. Er wird wieder eingefangen, offscreen, wird wieder reingeführt und bevor er diesem merkwürdig sadistischen Spiel da unterzogen wird, hat ja Roger Ward so eine sadistische Freude, ihn da so ein bisschen zu quälen. Und bevor er da auf ihn einschlägt, da springt er ja wie so eine Comicfigur, wie du hast gerade gesagt, so vor ihm rum und tut so, als ob er boxen würde. Und ich frage mich immer so, war das gewollt oder hat Smith nur gerade draufgehalten und Ward hat sich gerade für die Szene warm gespielt und sie haben es verwendet. Also die wirkt so dermaßen, aber erhebt die Figur noch weiter nach oben, man gibt ihr noch ein bisschen mehr Wahnsinn. Das sind so diese kleinen humoristischen Spitzen, die halt auch immer wieder bei Turkey Shoot so, ich nenne es mal feinfühlig mit eingebaut werden. Also er hat ja schon eine leicht absurde Form von Humor.
Ja, ich finde, Ritter ist für mich die gruseligste Figur oder die furchterregendste Figur, weil er ist eben nicht nur körperlich stark, er ist in einer Machtposition, sondern eben auch noch dritter Aspekt für mich in meinen Augen ein bisschen dumm und reiner Opportunist und jemand, der eben weiß, rein kopfmäßig oder was so meine politische Agenda, die ist ihm wahrscheinlich vollkommen egal, betrifft, komme ich einfach im Leben nicht weiter, sondern ich muss mich auf das Wohlwollen dem Vorgesetzten verlassen. Und in dem Moment, wo eben hier Mallory, dieser Sekretär, sagt so, ja, du bringst es doch mal weiter und wenn hier der eine hier, der Direktor eben aus dem Weg geräumt ist, wer weiß, wo es da für dich hingeht und Ritter steht halt eben da und denkt so, oh, toll. Da denke ich mir, oh Gott, das ist irgendwie mein absoluter Albtraum, dass solche Leute in Machtpositionen kommen. Und wir sehen es ja leider überall in der Welt, dass sowas häufiger mal passiert. Also Ritter ist schon eine Figur, die macht mir Sorge, ehrlich gesagt. Weil ich meine, solange der eben so eine mittleres Management-Position hat, denke ich mir, schlimm genug, aber so jemand möchte man nicht ganz, ganz oben in der Futterkette ankommen sehen.
Ja, solange er noch jemanden hat, der ihm zeigt, in welche Richtung er zu laufen hat, funktionieren die ja noch auf eine gewisse Art.
Ja.
Ja, aber hier im Film ist er halt schon das eine Absurdum und es gibt ja noch einen zweiten Aufseher-Hassfigur.
Ja.
Ich meine, was dieses Gimmick sollte, dass er vermeintlich seiner Männlichkeit beraubt wurde und deswegen da rumhampelt, daraus wird ja auch letzten Endes nichts gemacht, obwohl er einen sehr kreativen Abgang dann hat.
Steve Railsback kommentiert das von wegen, man hat ihn entmannt, um ihn noch aggressiver, Red heißt die Figur, agieren zu lassen.
Der ist auch so ein Plotpoint. Ist einfach nur dazu da, um noch mal so einen Haken für diese sadistische Gesellschaft da zu bauen. Die läuft ja auch leider irgendwo ins Nirgendwo. Daraus
Ja.
wird ja nichts gemacht. Alles gut. Wenn man nicht das Geld hat, um irgendwelche absurden Szenarien außerhalb des Camps zu machen, dann muss man sich ja mit solchen Kleinigkeiten behelfen.
Würdest du mir zustimmen und sagen, alle Bad Guys sind interessanter als die Good Guys, die wir hier sehen? So war zumindest mein Eindruck. Also ich gucke auf die und denke mir, Ritter und und Thatcher und Tito und hier die Lady hoch zu Pferd mit der Armbrust Jennifer, die sind alle so viel spannender. Oder Elf, der wie nennt man das? Der Troglodyt, der Menschenfresser. All die sind so viel spannender, ehrlich gesagt, als bei aller Wertschätzung. Olivia Hussey, Steve Railsback und Co. Ich fand es immer ein bisschen traurig, wenn einer von ihnen umkam und aus dem Film rausgenommen wurde.
Ich würde dir beipflichten, gehe aber so weiter, dass ich halt auch die Mitflüchtenden auch interessanter finde als unser Heldenduo. Das ja, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, auch über weite Strecken ja auch fast gar keine, auch keine Screentime hat. Also die haben ja, die
Stimmt.
verschwinden über eine weite Zeit und kommen halt erst wieder dann in den Fokus, wenn die anderen drei rausgenommen wurden. Und dann hat Smith oder seine Autoren oder wer auch immer erst Interesse, sich mit den beiden wirklich auseinanderzusetzen, ist okay, macht aber nimmt ihnen halt ein bisschen was von ihrer Stahlkraft in dem Film. Aber ja, die Nebenfiguren sind die deutlich interessanteren, sie sind deutlich individueller, sie haben viel mehr Einzelmerkmale und scheinbar ging es auch dem Regisseur so, weil er auch sehr viel Zeit mit ihnen verbringt und sie halt zeigen will.
Ich habe mich gefragt, ob Olivia Hussey und Steve Railsback als die zwei bekanntesten Namen im Cast vielleicht auch einfach zeitlich, produktionstechnisch so weit zeitlich eingeschränkt war, dass man sie nur für, sag ich mal, für eine Woche Drehzeit oder so hatte, weil wir lernen eben auch andere Figuren, die von sehr, sehr unbekannten Schauspielern gespielt werden, wie hier Bill Young, der hier eine Figur spielt namens Griffin. Das ist halt dieser hochgewachsene junge Mann, der eben auch so ein Subversiver ist, der da gefangen genommen wird. Oder die Prostituierte, die Sexarbeiterin, Rita heißt die, gespielt von Linda Stoner. Relativ ausführlich kennen, eigentlich nur damit die sofort als Kanonenfutter enden. Also die Jagd geht los und 5 Minuten später, lass mich nicht lügen, lass sagen, 10 Minuten später sind sie tot. Auf jeden Fall beide relativ früh und beide so mit dem Gedanken, ja, wir cutten sie eigentlich kaum. Und das hat mich schon überrascht, weil die auch den beiden nominellen Hauptdarstellern von ihrer Figurenzeichnung sehr, sehr ähnlich sind und von ihrem Typ. Also Steve Railsback ist nicht so weit weg von einem Schauspieler wie Bill Young. Mhm. Da hat man irgendwie gar nicht so groß differenziert. Und da habe ich mich gefragt, als ich das so sah, hat man aus der einen Rolle, die Steve Railsback hier spielt, vielleicht zwei gemacht und gesagt, das ist so mal diese zweite Figur, die fast identisch zu ihm ist, da reinschreiben, weil wir haben Steve Railsback nur für 3 Tage oder nur für 5 Tage. Wir müssen die Zeit irgendwie anders füllen. Aber das ist hier meine steile These des Tages.
Nee, während des Films ist mir das gar nicht aufgefallen. Aber als ich gerade drüber geredet habe, dass sie so wenig drin sind und dass sie es ja bei wirklich die beiden prominentesten Namen sind, würde mich das gar nicht wundern. Ich meine, das sind nicht australische Schauspieler aus prestigeträchtigeren Produktionen, die halt dorthin gekarrt wurden. Mhm. Die werden entsprechend gekostet haben. Der Film ist, soweit ich das in der Trivia nachlesen konnte, relativ kurzfristig vorher um fast ein Viertel seines Budgets beraubt worden und auch und Zeit um einige Tage seiner Drehzeit. Und irgendwo muss man ja dann anfangen zu sparen. Dem ist ja wohl auch irgendeine Helikopterverfolgungsjagd zum Opfer gefallen. Aber ansonsten bietet der Film ja schon noch ein durchaus, finde ich, patente Schauwerte für die Budgetklasse, die zwar, gerade wenn es ums Finale geht, wo er zum großen Halali geblasen wird, etwas hektisch wirken im Vergleich zum Rest. Deswegen aber nicht umso wirkungsvoller.
Ja, ja.
Aber das stimmt schon. Die australischen Schauspieler haben deutlich mehr Zeit.
Das bin vielleicht auch nur ich nach 1000 preiswert produzierten Genrefilm, die ich in meinem Leben geguckt habe, dass ich mittlerweile sowas sehe und denke mir, wieso dauert es 45 Minuten eines 90-minütigen Films, bis die Menschenjagd überhaupt losgeht? Wieso haben wir eine zweite männliche Hauptrolle, also einen Protagonisten, der ähnlich konstruiert ist wie unser Hauptprotagonist? Hatte man da vielleicht aus einer Rolle 2 gemacht? Warum verschwindet Olivia Hussey einfach mal für 15, 20 Minuten komplett aus dem Film? Mittlerweile gucke ich eben sowas und denke mir einfach, ja, okay, das wird einfach der Produktionsumständen geschuldet sein und du hast ja auch gerade so bereits beschrieben, da wurde eben schon schön eingestrichen und ich glaube, darin liegt einiges begründet. Aber der Film punktet eben dann dort, auch das hast du bereits gesagt, wo es ankommt, nämlich in der hinteren Hälfte und das ist ja die man sich merkt, wenn man dann das VHS-Tape glücklich zur Videothek zurückbringt oder aus dem Bahnhofskino kommt und darauf kommt es ja letztendlich an und da würde ich sagen, da kriegt der Film die volle Punktzahl von mir.
Oh ja, also ich finde die einzelnen Set-Pieces für sich genommen, die sind fast alle auf den Punkt inszeniert, die sind spannend, die enden fast alle mit einem drastischen Payoff und ich sage das nicht umsonst, also mir tut das Ende von manchen Figuren charakterlich ein bisschen weh, weil sie halt so viel Zeit haben. Ich habe die auch lieb gewonnen und die sind dann halt auch, das ist schmerzhaft, wenn dann angedeutet wird, was aus einer Linda Stoner wird und ich sehe dann das Resultat, wenn sie da am Boden liegt und offenbar sadistisch mit ihren Pfeilen auch durch sämtliche Körperöffnungen erstochen wurde, dann denke ich mir so, ey, muss das jetzt wirklich sein? Und ich bin, weiß Gott, kein Kind von Traurigkeit, wenn es darum geht, sich da mit filmischer Gewalt auseinanderzusetzen. Aber hier fand ich es unangenehm. Auch unser anderer Revoluzer, der erst gehemmt wird durch diverse Pfeile in seinem Körper und dann brutal überfahren wird. Ich hätte dir mehr Gegenwehr gewünscht. Ich hätte dir gewünscht, dass du wenigstens einen noch mitnimmst.
Ich habe gesehen, mindestens zwei Figuren, denen der Rücken gebrochen wird. Ich finde sowas immer eine furchtbare Todesart, ganz ehrlich. Ich gucke sowas unglaublich ungern. Sie ist nicht explizit blutig, aber unglaublich gewalttätig. Und erstmal haben wir eben mal diesen Rückgratbruch von Dodge und dann eben später noch den von Griffin. Und ich, in beiden Fällen saß ich da und dachte, ich will das eigentlich gar nicht sehen.
Weil es ja auch, glaube ich, uns allen in unserem persönlichen Empfinden deutlich näher ist. Jeder ist vielleicht schon mal ausgerutscht, auf den Rücken gefallen oder irgendwo dagegen gestoßen.
Ja, ja.
Das potenziert man ja, aber ich habe noch nie erlebt, wie es ist, von einer Baggerschaufel in der Mitte durchtrennt zu werden. Zum Glück.
Diese Gefährte sind auch wirklich toll.
Ja.
Ich meine, das ist eben auch so ein Leitmotiv schon durchs australische Exploitation-Kino der 70er und 80er Jahren. Tolle Autos, tolle Karren, darüber werden wir sicher gleich noch reden bei Dead and Drive-In. Aber eben, als ich schon die da sah, dachte ich mir, ah ja, cool, das ist wieder mal so typisch für die damalige Zeit und eben auch für das Herkunftsland. So von wegen, wir sind echt Spaß auf unsere kleinen Mobile, die wir haben. Und die sind hier und da ein bisschen unpraktisch, finde ich. Also zum Beispiel dieser Schaufelbagger wirkt zu Beginn echt ein bisschen langsam und unpraktisch und denke mir, warum fährt er hier mit dem Baugerät durch die Gegend? Aber spätestens dann, wenn hier der Menschenfresser Elf in zwei geteilt wird, denke ich mir, okay, für den Payoff hat sich dann doch gelohnt.
Und ich finde es ja auch schön, dass diese Gefährte, aber auch, sie sind so höhepunktartig eingebaut. Von jedem gibt es nur eins. Es ist so ein Signature-Fahrzeug für jede einzelne Person und sie passen dann halt auch zu ihrem Charakter, obwohl sie komplett artfremd sind. Ich meine, wir haben diesen Oberaristokraten, ich habe seinen Namen jetzt gerade nicht vor Augen, mit diesem leichten warnenden Blick, mit seinem Menschenfresser, der aber halt, der muss.
Der Tito, ja, Tito.
Ja, aber der muss natürlich auch mit so einem abstrakten Mobil da durch die Gegend fahren. Dass Thatcher dieses große, brachiale, was ist denn das? Das ist doch so ein Fahrzeug, mit dem man normalerweise Flugzeuge auf die Landebahn fährt, oder?
Stimmt.
Daran erinnert er mich.
Ja, so ein Flugzeugschlepper, stimmt. Das ist so genau. dieser rote Buggy da, ja.
Genau.
Stimmt, die sind auch ein bisschen so wie Comicbuchschurken. Die haben alle ihre eigene Waffe und ihr eigenes Gefährt. Und hier Lady Jennifer reitet eben auf dem Pferd mit einer Armbrust. Und der eine hat eben seinen Rifle, also quasi seinen sein Gewehr und den Buggy, der andere, also der Einzige, glaube ich, der so richtiges Arsenal hat an verschiedenen Waffen, ist Tito. Der hat in seinem Schaufelbagger, glaube ich, wirklich eine Maschinenpistole, ein Colt und jede Menge Sachen versteckt. Aber ja, das ist schon ganz, ganz cool.
Du hast aber recht, aber da sind wir auch wieder beim Punkt, die sind alle auf ihre Art exzentrisch, aber sie haben aber nur leicht comichaft. Das ist nicht so diese übertriebene Comichaftigkeit, wie beispielsweise die vier Jäger bei Running Man 5 Jahre später im amerikanischen Kino. Das ist noch, es hat wieder so eine, die haben es nicht nötig, sich noch übertrieben zu präsentieren, sondern die stehen halt einfach für das, was sie da sind. Und das reicht schon vollkommen, um auf eine gewisse Art bedrohlich zu wirken. Also für mich hat es gereicht.
Auf jeden Fall. Ich mochte aber ehrlich gesagt diese ganzen für einige Menschen sicher klischeebeladenen Szenen, die in jedem Film dieser Art vorkommen müssen, wie zum Beispiel, dass Jennifer einfach erstmal ihre verschiedenen Pfeilspitzen da demonstrieren darf und auf andere Gefangene oder Wärter schießt und sagt, Tito sagt, was macht denn dieser Pfeil? Und sie so, ich zeig's dir gleich. Und irgendwo explodiert was. Wobei ich nicht ganz verstanden habe, was der Unterschied genau ist zwischen ihren verschiedenen Pfeilen, weil sie hat irgendwie einen schwarzen Pfeil eingelegt und sagt, der explodiert. Und dann fragt Tito, was macht der weiße Pfeil? Und dann sagt sie, ich zeig's dir, schießt ihn ab und der explodiert auch. Und ich dachte, ja, okay, das ist jetzt genau das Gleiche, was der andere Pfeil eben auch macht. Aber na gut, ich weiß nicht, ob das einfach dem nicht so durchdachten Drehbuch oder dem schmalen Budget geschuldet war, ist auf jeden Fall wirkungsvoll. Denn wenn die ganzen Waffen dann zum Einsatz kommen und Menschen ums Leben kommen, dann ist es eben sehenswert
und
schmerzhaft.
Ich hatte aber fest damit gerechnet, als sie den Pfeil einfach mal so in die Menge schießt, dass sie sich einfach irgendeinen raussucht und ihn einfach in die Luft sprengt. Ich war überrascht, dass es einfach nur am Boden explodiert ist.
Ja, die sind nicht so komplett psychopathisch. Das ärgert mich in anderen Filmen häufig und ich war froh, das hier nicht zu sehen, dass sie eben nicht willens sind, einfach ihre Alliierten, also die mächtigeren Bad Guys, die kleineren Bad Guys einfach so zu opfern für den Spaß am Sport, möchte ich mal sagen. Sondern wenn dann halt wirklich jemand in Gefahr gerät, wie zum Beispiel Red, dieser eine Wärter, der aber eben der Untergebene ist von Ritter, dem Oberwärter, dann wird schon so besorgt auf den geguckt von Seiten der anderen. So von wegen, oh, sie haben Red gekriegt und er liegt da erschlagen am Boden und wir müssen ihm helfen. Und es ist dann wirklich ein kurzer dramatischer Beat, wenn wenn der dann abstirbt. Und es wird dann nicht einfach gesagt so, ah, ich mochte das Schwein eh nie oder so. Mhm. Also da ist schon so eine gewisse, was heißt die gewisse, da ist eine Loyalität vorhanden und auch die stand dem Bad Guys ganz gut zu Gesicht, fand ich. Also es ist nicht so im Sinne von, egal wer umkommt, Hauptsache ich bleibe am Ende übrig.
Ja, ist aber auch was auch wahrscheinlich ein bisschen mit dem geringen Figureninterieur zu tun hat. Was ich aber ganz gut fand, so hat jeder auch Luft bekommen, hat jeder seine Zeit bekommen und halt vielleicht auch dadurch mehr Charakter, als ihm vielleicht anfangs zugestanden war.
Wir haben ja so ein leicht fantastisches Element insofern, dass wir hier in einer dystopischen Gesellschaft uns hier bewegen, von der wir natürlich nicht viel mitkriegen, weil wir nach 3 Minuten aus selbiger raus sind und eben auf dieser Insel sind und dann eigentlich noch das Lager sehen und nur noch quasi so aus zweiter Hand erfahren, da draußen geht eben alles zugrunde und die Gesellschaft liegt da nieder und whatever. Aber das noch viel offensichtlichere fantastische Element ist natürlich Alf, dieser Menschenfresser. Ich muss sagen, ich hab selten an etwas so viel Spaß gehabt in den letzten Monaten wie an dem Wiedersehen hier mit Alf, weil der ist so, das wirkt so beliebig und einfach nur aus so einer Lust von Trenchard Smith heraus getrieben, einfach hier sowas, so eine Merkwürdigkeit reinzubringen, beziehungsweise der Lust seiner Drehbuchautoren John George und Neil Hicks. Ich habe so einen Spaß daran gehabt, ehrlich gesagt, dass einfach mal so komplett aus dem Nichts dieser Menschenfresser da auftaucht, der aussieht wie. Wie sieht der eigentlich aus? Wie der Teen Wolf ein bisschen.
Ja, wie der Teen Wolf mit Tollwut. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich bei dem das erste Mal reagiert habe, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Mir ging es ja ähnlich wie dir. Der ist ja vollkommen out of place. Es gibt nichts in dieser etablierten Welt, das darauf hindeutet, dass da sowas existiert. Und er kommt halt einfach und macht das, wofür er da ist und kriegt seinen dramatischen Abgang. Und ich habe unserem Tito abgenommen, dass er da wirklich wütend und traurig darüber ist, dass er ihn halt selber erlegt hat. Gut, einfach mal ausweichen wäre ja zu einfach gewesen. Egal. Aber ich glaube, dass die beiden eine innige Beziehung zueinander haben, dass er sich gerne um ihn gekümmert hat, nachdem er ihn aus dem Zirkus geholt hat, wie er ja mal in einem Halbsatz erwähnt. Richtig schön. Stimmt. Ich musste da mal gucken, ob ich den da. Ich bin immer neugierig, wer versteckt sich denn immer unter den Masken? Ich weiß nicht. War dann überrascht, dass ich den Darsteller sogar kannte.
Ein Wrestler habe ich gelesen, Steve Ragman.
Ich weiß nicht, sind dir die Crocodile Dundees noch so ein bisschen geläufig?
Ja, ja.
Es gibt doch am Anfang diese schöne Bar-Szene im ersten Film, da gibt es doch den Donk, der Mann, der die Bierflasche auf seinem Kopf hält und in den Bauch geschlagen wird, gegen Geld halt, ob das jemand schafft, den ja Crocodile Dundee dann veräppelt, indem er ihm dann einen Kuss auf die Wange gibt und dem dann die Bierflasche runterfällt. Das war er. Und ich dachte, ich kenne doch dieses Gesicht. Also da unten drunter. Cooler Moment. Also für Crocodile Dundee-Fans, vielleicht erinnert ihr euch noch an den Donk.
Der dafür. Das sind doch so seine eigenen, seine beiden einzigen Claims to Fame in der Filmgeschichte, wobei er eben auch in Australien eine erfolgreiche Wrestling-Karriere hat. Ja. Ja, fand ich sehr, sehr cool. Auch dieses, der Effekt selber. Ich glaube, viele Menschen gucken darauf und denken, das ist so auch nicht ganz hundertprozentig getrickst und auch eher so archaisch, was so die Effektkunst betrifft. Aber ich war ehrlich gesagt in dem Fall froh darum, wie eben sein Körper da zerteilt wird, dass es nicht naturgetreuer, realistischer, vielleicht auch besser gemacht war, weil so hatte das eben sowas comichaft Überzogenes, woran ich eben mehr Spaß hatte, als wenn ich da Leute wirklich lange, lange leiden sehe. Also lieber ein schneller und alberner und quatschiger und sehr expliziter Tod, als sowas wie hier Menschen, die Superlage leiden müssen. Und hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Trug zum Unterhaltungswert bei. Ich empfehle diesen Film nicht, der ist immer noch indiziert, wollte ich sagen. Also wir sprechen hier keine Empfehlung aus, wir betrachten das Ganze nicht dann.
Oh mein Gott, also genau, wenn ihr Spaß dann habt, schämt euch. Ja, aber genau, ich wollte nur sagen, das, was du gerade beschrieben hast, ist alles hocheffizient, wie auch der ganze Film in allem, was er erzählt und was er zeigt. Alles hat irgendwo, vieles hat einfach seinen Platz und hat für den Moment, in dem es genutzt wird, seinen Nutzen. Genau wie die Duschszene, wo ich einfach die Anekdote so lustig finde, dass man sich einer um die Ecke irgendwo befindlichen Hippie-Kommune angenommen hat, denen ein bisschen Geld und warmes Essen angeboten hat und die sich dafür halt einfach mal schön nackig für so eine Duschszene hergegeben haben, dass man halt auch mal ein bisschen Nacktheit präsentieren kann.
Ja, jetzt wo du es sagst, stimmt. Da hätte ich mir mehr darüber Gedanken darüber machen sollen. Weil man sieht ja noch unglaublich viele Mitgefangene. Und die haben aber auch keine Sprechrollen, die sitzen meistens nur im Hintergrund rum, beziehungsweise dürfen dann eben mal blank ziehen, wenn es unter die Duschen geht. Genau. Finde ich gut. Das verleiht dem Film natürlich auch einen Wert, den er ansonsten gar nicht hätte, weil so natürlich dieses Konzentrationslager gleich doppelt und dreifach wertig, will heißen, doppelt und dreifach so gut gefüllt aussieht.
Sehr, sehr ja, ich gut, meine, ja. Allein diese Regelung ja auch. Es gibt ja dann so eine Lautsprecherdurchsage, in der die Regeln dargestellt werden. Also allein die Aussage, Geschlechtsverkehr, Gänsefüßen in Maßen ist erlaubt. Aber ja, nicht, wie war das? Nicht unbedingt zum Genuss, auch nicht, wer schwanger wird, wird abgetrieben, stellt einen Verstoß dar. Und ich habe die Regeln jetzt nicht alle im Kopf. Aber, aber allein diese kleine Idee, das mit einzubauen, das quasi zuzulassen, wenn man Männer und Frauen in ein Lager wirft, dass man es wahrscheinlich gar nicht vermeiden kann, dass es dort irgendwie einen ausgelebten Geschlechtstrieb gibt und das nicht halt konsequent unterbindet, um damit die Spannung nur noch weiter anzuheizen. Also das meine ich halt mit diesen kleinen Nuancen, die das Ganze so ein bisschen lebendiger machen.
Haben wir noch Highlight-Momente, über die wir reden sollten, bevor wir über Dead and Drive-In schnacken? Vermutlich schon, denn da gibt es ja noch einiges zu sehen. Ich fand diesen Raketenwerfer-Moment ganz toll, also als Tito da wirklich durchdreht, als sein Hündchen Elf getötet wurde und er dann einfach komplett durchdreht und dann einfach einen Raketenwerfer rausholt, dachte ich, okay, jetzt geht's los. Ich habe mich ein bisschen über den Kommentar von Mallory, also dem Obermacker, dem Regierungsheini, gewundert. Der sagt nämlich einmal zu Ritter, der jagt ja Olivia Hussey. Mhm. Und der sagt, ja, wenn ich mit ihr fertig bin, dann gehört sie dir. Und ich dachte, was meint er damit? Also wenn er sie umgebracht hat, gehört sie Ritter? Und Ritter darf sie in ihrem Leichnam vergnügen? Oder ich habe das nicht ganz durchblickt. Ich dachte, kommt es hier noch so ein nekrophiler Einschlag rein? Aber das bin vielleicht mehr ich als der Film in dem Fall.
Habe ich gar nicht so weit gedacht, aber kann man gerne so lesen, wenn man das denn möchte. Nee, der Film ist ja an Highlights, also an highlightigen Einzelszenen nicht arm. Wir sind uns aber einig, dass der Jet, der da am Ende dazukommt und das ganze Lager hochjagt, dass das aber Stock-Footage ist, oder? Also das war jetzt, oder hat man die australische Armee da irgendwie noch dazu bewegen können, ein bisschen ihre Muskeln spielen zu lassen?
Ich vermute mal, ich habe allerdings auch nicht darüber nachgedacht. Das wirkt für mich ganz gut integriert. Ja. Also manchmal sieht man ja auch so Stock-Footage-Aufnahmen, sieht man ihn einfach an, dass sie ein völlig anderes, mit einem völlig anderen Filmmaterial gedreht wurden. Genau. Aber in dem Fall dachte ich, doch du, das passt schon.
Und wenn dieser Film eher harte Gewaltspitzen mit dem ganzen Film verteilt, aber ich finde den Finisher von Thatcher, also wie er inszeniert ist, wie der eingebaut ist, das ist so ein faszinierender Whoop-Moment. Ich finde es so kalt und effektiv, wie es nur geht. Es ist unpersönlich auf eine gewisse Art und Weise, aber ich empfinde es als total befriedigend in diesem Moment.
Ja, also der Film ist super gut darin, diese Gewaltspitze zunehmend eskalieren zu lassen und 4, 5 Momente zu haben, die immer noch so einen Ticken härter sind als eben der vorhergehende. Okay, das hängt sich ja auch ab vom Auge des jeweiligen Individuums, was im Film gerade sieht, ob man eben sagt, okay, Upper Hände sind grausamer als ein durchtrennter Oberkörper. Aber ich habe tatsächlich, also er verliert mich nicht insofern, als dass er immer noch einen draufsetzt und ich mir denke, oh, das habe ich aber noch nicht gesehen. Auch die Todesarten sind eben sehr, sehr vielfältig, bis es eben kulminiert in dieser Gore-Splosion von Thatcher, die ja wirklich, finde ich, mit entsprechenden Szenen aus Scanners oder Exterminator oder Street Trash locker mithalten kann. Also explodiert quasi ein kompletter menschlicher Körper, aber es ist richtig, richtig gut getrickst und das wiederum sieht dann eben um Längen besser aus als der Tod von Elf, dem ich, wie gesagt, nicht übel nehme, dass er so krude aussieht, weil ich denke, lieber ein bisschen cartoonesk überzogen, dann tut es sich ganz so weh, aber dieser Tod von Thatcher ist ein super i-Tüpfelchen und dann noch am Ende dieses, finde ich, leicht prätentiöse H.G. Wells-Zitat mit dem die Revolution beginnt mit den Unangepassten, the revolution begins with the misfits, ist so, Punktlandung, muss ich sagen.
Keine Sekunde länger, als er müsste, genug Interpretationsspielraum für dich als Zuschauer, aber trotzdem nicht unbefriedigt. Ich finde den Film einfach toll. Ja. Er ist einfach das, was er ist und will keine Sekunde mehr sein.
Ja, ja.
Einfach fantastisch.
Kleiner Downer noch zum Ende. Ich musste dir die Frage aber stellen, weil mein Eindruck war tatsächlich, Olivia Hussey kann nicht wirklich gut Action. Ich mag sie total. Sie ist eine kreuzsympathische Person. Ich glaube, im Privaten wie auch vor der Kamera. Black Christmas, einer meiner All-Time-Lieblingshorrorfilme tatsächlich. Aber sie läuft dort mit dieser Machete rum und tut sich, ich habe das Gefühl, unglaublich schwer damit, auch eine Waffe gerade zu halten. Sie ist einfach eine relativ kleine, zierliche Person. Und ich war mir nicht so sicher, aber vielleicht bin ich da auch komplett versaut durch irgendwelche Action-Heroinen der letzten 20, 30 Jahre und gucke mir sie an und denke mir die ganze Zeit, meine Güte, Mädchen, du zerbrichst gleich wie ein Zahnstocher. Wie hast du das wahrgenommen?
Nee, nicht so kritisch wie du, weil es passte für mich ja zu der Figur als die Frau, die ja eigentlich gar nicht da sein will, die eigentlich unpolitisch ist und nur weil sie mal einen falschen Halbsatz gesagt hat von irgendwelchen übereifrigen faschistoiden Gesetzeshütern, dann auch in das Lager geworfen wird. Ich meine, es ist ein Versäumnis, dass sie ihre Agenda nie ändert, weil auch im Laufe des Films baut sie offenbar nie wirklich eine Ablehnung gegenüber dem System auf, sondern ist eigentlich nur damit beschäftigt, ja, einfach zu überleben oder sich an Steve Railsback zu hängen und zu hoffen, dass er sie retten wird. Wenn ich dann halt dann noch nachlese, dass Olivia Hussey vor Ort auch ein bisschen schwierig gewesen ist, eben weil um jede Ecke irgendwo ein Wildtier angelaufen kam, womit sie nicht zurechtgekommen ist und offenbar auch nicht so ganz die Regieanweisung verstanden hat. Das ist auch meine zweitliebste Anekdote, dass sie ja Roger Ward beinahe wirklich die Arme abgehackt hat, weil der Regisseur Cut gerufen hatte. Und sie es so verstanden hatte, dass sie jetzt zuschlagen solle, um halt ihm die Prosthetics abzuhacken. Keine Ahnung, was das mit einem Menschen an so einem Set weit ab von zu Hause macht. Das könnte sich vielleicht auch ein bisschen auf die Performance auswirken.
Okay. Also
Aber,
für dich eher,
aber wenn du
ein
sagst,
Feature als ein Bug.
ja,
Okay.
aber wie gesagt, wir reden aus den frühen 80ern. Action-Heroinen hatten da gerade ihren ersten Lauf durch Ripley
Ja.
und die bald kommende Sarah Connor. Ich glaube, niemand hatte vorgehabt, Olivia Hussey hier als selbstbestimmtes, wehrhaftes Opfer darzustellen.
Ja, deswegen hatte ich ja auch selbstkritisch angemerkt, vielleicht ist mein Blick darauf auch etwas versaut, weil natürlich, und mir ging es wahrscheinlich genauso, ich bin auch ein Schluck Wasser in der Kurve, wenn du mich auf so ein Buggy stellen würdest, hinter eine riesengroße, vollautomatische Maschinenpistole und ich müsste dann feuern, würde wahrscheinlich ich auch erstmal durch den Rückstoß fast von dem Gefährt runterfallen. Und so sieht man es eben auch Olivia Hussey an, wenn die am Ende da steht auf diesem Gefährt und da auf die Leute ballert, denke ich über bei jedem Schuss, meine Güte, die reißt gleich weg. Aber es passt ja auch gut zu ihrer Rolle tatsächlich. Sie ist ja auch widerwillend dort. Sie will ja dort nicht sein. Anders als eben eine Sarah Connor in T2 oder eine Ripley in Aliens.
Ja, aber offenbar passt sich ja auch die Munition an den an, der schießt. Denn wenn Olivia Hussey da wild um sich ballert, dann fallen die Leute einfach um. Wenn Steve Railsback mit derselben Knarre rumballert, dann platzen die Leute. Also, naja.
Sehr schön. Auch das ist eine Punktlandung für unser Filmgespräch über Turkey Shoot, Insel der Verdammten von 1982. Wir sprechen über Dead End Drive-In. Crabs, die Zukunft sind wir. Ich weiß nicht, hat die Klasse von 1984 von Mark Lester so einen Untertitel entsprechenden oder muss ich nur an den Film denken, weil es hier eben auch Nazi-Punks gibt? Wir werden es vielleicht noch ergründen.
Ja, wir reden von den frühen 80ern. Ich glaube, Punks waren, glaube ich, das vornehmliche Element der Jugendbewegung, das man damals filmisch gerne verarbeitet hat.
Ja, aber das war schon so ein bisschen gegen den Strich gebürstetes Element in dem Mark Lester-Film, dass er eben sagte, nee, hier sind Punks eben nicht die Guten, sondern eben wirklich die Bösen. Und auch hier ist es ein wenig so, wobei ich die jetzt auch nicht so als so punkig wahrnehme wie die unsere Antagonisten in Die Klasse von 1984, sondern die sind ja eher, ja, nicht subversive wie in Turkey Shoot, auch ein Film, der in der dystopischen Zukunft spielt, sondern einfach nur Jugendliche.
Ja, aber da wir ja mit hoher, wie uns die Texttafeln zu Beginn ja zeigen, mit hoher Arbeitslosigkeit zu kämpfen haben nach diversen Krisen. Ich habe ja innerlich ein bisschen zusammengezuckt, dass 1985 ja schon das Aurora-Atoll ein Thema war. Ich meine, unsere Altersgruppe weiß noch, was da Anfang der 90er Jahre ein großes Thema gewesen ist. Atomtests von Frankreich war es gewesen, ne? Unter, war es damals unter Jacques Chirac, glaube ich, ja. Und wir leben in einer Welt, in der es keine Arbeitslosen gibt und diese Punks sind ja nicht unbedingt, wahrscheinlich nirgendwo irgendwie groß dafür bekannt gewesen, sich mit Arbeit befassen zu wollen. Naja, gut, dann muss man die halt offenbar wegsperren. Und das ist die Unzige.
Das hat man hier getan. Eine weitere Analogie zu Battle Royale, dessen Zukunftsszenario auch nicht so richtig durchdacht ist. Genauso wie das, ehrlich gesagt, von Turkey Shoot, wo man sagt, okay, man kriegt Kontrolle über die Subversiven, indem man sie auf eine einsame Insel schafft und dort eben umbringt. Aber das hat eben auch keinerlei, sag ich mal, Lerneffekt auf den Rest der Bevölkerung. So von wegen, oh, wir werden uns hüten, das Maul aufzumachen, weil sonst werden wir auf einer Insel erschossen, weil auch das wird nicht im Fernsehen übertragen. Ernst? Genauso wenig wie hier, glaube ich, irgendjemand was mitbekommt von den Jugendlichen, die im Drive-In-Kino eingesperrt werden. Also auch das hat wenig erzieherischen Aspekt.
Ja,
so viel zum Ministerium für Re-Education, für Umerziehung.
Ja, zumal die ja auch alle freiwillig dahin fahren.
Ja.
Ich weiß ja keiner, was sie dort erwartet.
Das ist so merkwürdig einfach. Wir sprechen gleich darüber, Carmen, die sich auch dem sehr, sehr willig fügt. Die irritiert mich bis heute, als auch beim dritten Wiedersehen. Ich habe ja grundsätzliches Interesse dafür, wenn man so dystopische Zukunftsszenarien sieht, die in der sehr, sehr nahen Zukunft angesiedelt sind. Und wir haben hier einen Film von 1986, der sagt, im Grunde ging schon alles bergab ab 1988, also 2 Jahre, nachdem dieser Film rauskommt. Und 4 Jahre später stand die Welt schon in Flammen. Und sehr schön.
Was sagt denn die OFDB zur Inhaltsangabe?
Die OFDB zur Inhaltsangabe sagt Folgendes. Und zwar unter dem Titel Crabs, die Zukunft sind wir, schreibt hier Ulta, wie auch immer. Er oder sie schreibt, es ist das Jahr 1990 und Australien droht im Chaos und Anarchie unterzugehen. Die Straßen werden von Gangs beherrscht und jeder mit einem Auto ist der Freiheit ein Stück näher. Krabs bekommt von seinem Bruder dessen Oldtimer ausgeliehen, um mit seiner Freundin eine Spritztour zu machen. Sie landet in einem Autokino und verbringt dort eine heiße Nacht. Am nächsten Morgen sind die Reifen des Autos gestohlen und die beiden müssen erkennen, dass sie ebenso wie hunderte andere auf dem Gelände des Autokinos gefangen sind. Im Laufe der Zeit hat sich dort eine neue Gesellschaft gegründet, die von ausländerfeindlichen Punks, Klammer auf, SIC, SIC, geleitet wird und auch irgendwie staatlich unterstützt wird. Krabs will aus dieser Gesellschaft ausbrechen und legt sich mit den anderen Gefangenen und dem Chef des Kinos an. Punkt, jo. Punkt, Punkt.
Passt sehr gut.
anders als bei Turkey Shoot waren mir hier alle Schauspieler gänzlich unbekannt, glaube ich. Ned Manning in der Hauptrolle, Natalie McCurry, Peter Whitford, Wilbur Wilde. Und die anderen nur noch so unter ferner liefen, ehrlich gesagt. Kanntest du einen von ihnen?
Nein, gar keinen. Wirklich überhaupt niemanden. Das ist wirklich scheinbar ein australischer Film für das australische Publikum, den man hoffentlich weiterverkaufen kann. Ich muss gleich zu Beginn unterbringen, weil wir schon über die Dystopie da unterhalten haben. Ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen, bevor um schon gleich meine Geschichte mit dem Film zu erzählen. Ich hatte vor 3, 4 Jahren schon mal angefangen, mich mit Trenchard Smiths auseinanderzusetzen, bin dabei auf Dead End Drive-In gestoßen und habe mir dann irgendwie eine schlechte YouTube-Version angeguckt und habe mir jetzt eine deutlich bessere Version angeeignet, mit der es jetzt deutlich mehr Spaß gemacht hat. Weil mehr gibt es leider zu dem Film nicht sagen. Ich war einfach nur von dieser Grundidee so fasziniert, dass ich ihn unbedingt sehen wollte. Und auch hier ging es mir ähnlich wie bei Turkey Shoot, absolut schockverliebt von der ersten Sekunde an. Aber mein erster Gedanke war, dass dieser Film hier spielt doch etwa 2 Wochen vor Mad Max. Das hier ist doch der Beginn der Abwärtsspirale, die uns dahin führen wird, wo Max Rokitansky und seine Kollegen später dann komplett den Verstand verlieren und nicht mehr wissen, gegen was sie da eigentlich antreten werden.
Richtig. Und auch hier haben wir eine relativ dünne, also dramaturgisch, erzählerisch dünne Grundlage für diese Dystopie, nämlich wir kriegen nur ein paar Texttafeln, wo so ein paar random Ereignisse geschildert werden, die sich in den späten 80ern und frühen 90ern zutragen und basierend darauf müssen wir uns einfach als Teile des Publikums dann denken, ja, und das ist so wohl der Grund gewesen und die Gründe dafür, plural, warum es mit der australischen Gesellschaft und dem Rest der Welt zu Ende ging. Wir haben ja, es hat die sogenannten Rocks Riot in Sydney werden zitiert, 1988. Irgendwas ist auch in Kapstadt passiert. Genau, ein Massaker, The Great White Massacre in Kapstadt. Tahiti, Bombentest, New York, der große Börsencrash und boom, sind wir in der totalen Dystopie.
Und aber trotzdem, es ist nicht groß, aber auch diese ersten 10 Minuten, in denen wirklich nur in 3, 4 kleinen Sets diese neue Welt da so etabliert wird, also indem er zum Beispiel zeigt, unser Held joggen geht an diesen Fabrikanlagen vorbei. Das ist eine traumhaft schöne Szene, bei Dunkelheit eingefangen in bei diesem Licht. Das reicht mir vollkommen, um zu wissen, hier ist irgendwas im Argen. Danach mal ein paar leere Straßenzüge, ein bisschen verwüstet. Und dann halt noch diese Geschichte mit dem Unfall, bei dem sich dann zwei Abschleppunternehmen gegenseitig fast schon bekriegen, wer ihn abschleppen darf. Mit einem Unfall, der halt so aufgebaut ist, ja, der halt auch gerade aus Mad Max hätte rauskommen können. Und dazu diese geile Popmusik.
Ah, die ist wirklich toll. Anders als Turkey Shoot, so war mein Empfinden, dieser Film hier sehr, sehr frontloaded. Wir haben in den ersten 15, 20 Minuten schon mehr Action als in der fast kompletten zweiten, in dem zweiten und dritten Filmdrittel, muss ich sagen. Das Ende ist wirklich wieder sehr, sehr explosiv und darüber reden wir auch sicher gleich noch ausführlich. Aber in die ersten 10, 15 Minuten, da kracht es wirklich alle Orten und es macht unglaublich viel Spaß. Ich weiß nicht, was der DOP, also der Cinematograph hier, Paul Murphy, sonst noch so gemacht hat. Ich glaube, der IMDb-Eintrag gab jetzt auch nicht so viel her, aber der Film sieht einfach unglaublich gut aus. Ja. Sicherlich nicht zuletzt dank Brian Trenchard-Smith, der 1986 auch schon sehr etablierter, sehr kompetenter, einfach routinierter Regisseur war. Gerade was du hier beschreibst, diese Industrielandschaft, fand ich absolut berauschend. Und ja, da war ich auch sofort schockverliebt, weil ich dachte, es gibt kein besseres Mittel, schlichte Texttafel hin oder her. Wie gesagt, das ist dramaturgisch alles so ein bisschen... Ja, steht auf schwachen Beinen, muss man sagen, dieses ganze Zukunftsszenario. Aber es ist wirkungsvoll, eben aufgrund der tollen Popmusik, dieser Aufnahmen da im Sonnenuntergang, diese Industrieanlagen. Und dafür muss man vielleicht auch wirklich in Australien sein, um sowas einzufangen bei so einem Licht. Fantastisch einfach. Oh ja.
Aber wenn du schon gerade sagst, und gib dir vollkommen recht, dass der Film ja frontloaded ist. Also er ist halt klar aufgrund des Settings nicht so tempogetrieben wie jetzt der Vorgängerfilm, den wir jetzt besprochen haben. Er ist deutlich pointierter, beziehungsweise er hat, wie soll ich sagen, eine ordentliche Klammer um den Film halt herum gebastelt, dass er sich am Anfang darum bemüht, das Interesse des Publikums zu ziehen und dann am Ende nochmal den befriedigenden Payoff raushaut. Aber vielleicht da habe ich jetzt eine Frage. Ich hoffe, du kannst mir das erklären. Wir haben da diesen, ich nenne es jetzt mal so eine Verfolgungsjagd, in der unsere Hauptfigur in diesem Mini Cooper plötzlich von den Cowboys angegriffen wird, so wie diese Punk-Truppe da heißt, die sich anscheinend auch gerne bei verunfallten Autos als Ersatzteillager bedient. Aber welchen dramaturgischen oder inhaltlichen Sinn hatte dieser Moment?
Gar keinen, außer vielleicht um zu zeigen, dass unser Protagonist ein guter Autofahrer ist. Aber ich habe mir die Frage auch gestellt, eigentlich gar keinen, außer wir haben halt diesen Schrottplatz oder diesen Rangierbahnhof, wo immer das gedreht wurde, und konnten den für einen Tag nutzen oder zwei und hatten einfach die Möglichkeit, ein paar gute Autostunts zu inszenieren.
Mir kam der Gedanke, das war die Pitch-Szene für die Produzenten, so nach dem Motto, sowas steht uns vor und damit die nicht verschwendet wird, bauen wir sie halt noch in irgendeiner Stelle ein. Weil die war ja nun mal schon mal sehr aufwendig und auch schick anzusehen. Also gerade wie sie auch aufgelöst wird mit einem schicken Zeitlupen-Stunt.
Oh, die ist fantastisch. Also ich muss sagen, so was so die Schauwerte actionseitig betrifft, kann die mit dem Besten konkurrieren, was wir auch in vergleichbaren Produktionen dieser Zeit sehen von in einem Mad Max-Film oder auch in sowas wie Trenchard Smiths vorhergehendem The Man from Hong Kong und sowas. Also das ist schon wirklich toll. Und das ist auch wirklich so die Art von Stunt-Szene, bei die ich mir angucke und mir denke, ich habe echt Sorge um das Leben aller Beteiligten hier.
Oh ja. Ja, die Australier und ihre Autos, da ist doch irgendwas.
Ja.
Also dieses Trauma um diese Ölkrise da Ende der 70er, als da die Tankstellen kein Benzin hatten oder die Preise ins extreme Höhen geschossen sind, ja. Ja, die Aktualitäten wollen wir nicht wegschleugnen. Die muss dabei in diesem Land wirklich ein immenses Trauma hinterlassen haben, was das angeht.
Ich habe mich schon gefragt, als ich so hier diese, wie gesagt, dünne, aber effiziente Backstory von Dead End Drive-In las und einfach, dass Autoteile fehlen und Sprit fehlt, ob nicht da auch irgendwann ein Gespräch hinter den Kulissen stattfand zwischen Trenchard Smith oder den Drehbuchautoren und eben dem George Miller und die da sagten, hey, wäre es nicht lustig, das in derselben dystopischen Zukunft spielen zu lassen wie eben deine Mad Max-Filme, weil im Grunde sind da die Probleme ja ähnlich gelagert und du hast ja vollkommen recht, so in der fiktiven Timeline dieser zwei Filmuniversen, das fügt sich da unglaublich gut zusammen.
Ja, das ist aber offenbar sehr lokal geprägt. Ich weiß nicht, kennst du den Endzeit-Film Der Kampfkoloss von Harley Cockliffe mit Michael Beck? Der hat ja auch dasselbe Thema. Da ist ja auch die Jagd nach Benzin ein großes Thema und aufgemotzte Boliden, die man da eben durch die neuseeländische Pampa halt jagen kann. Ja, die Australier haben da wohl ein Thema mit. Aber hier bei diesem Film ist das aber auch wirklich nur der Aufhänger. Ab dem Moment, wenn wir im Kino sind,
ja.
Ist das die Comic-Variante einer von 1984 oder irgendwas in der Richtung?
Tatsächlich, ja. Ich möchte es ja auch nicht also genau auf die Autos reduzieren, beziehungsweise den Eindruck vermitteln, dass wir hier so einen Autofetischfilm haben, weil Autospielen haben lange Zeit, obwohl sie zentral sind für den Plot, keine vordergründige Rolle, sondern da kommen dann erst eben wieder zum Finale, zum Einsatz. Aber es ist auch nicht jetzt sowas, was man sich anguckt wie Mad Max oder alle Teile oder The Cars That Ate Paris, auch ein australischer Film von Peter Weir, eine frühe Produktion, und sich sagt, oh wow, hier, ich bin nur hier für die Autos. Aber es gibt hübsche Momente und die sind ein bisschen kleiner skaliert. Ich mochte zum Beispiel hier dieses eine, ich glaube, es ist so ein Kombi, wo sie quasi so eine Öffnung haben im Autodach, wie bei einem U-Boot, wo dann eben halt jemand durchgucken kann oder durchsteigen kann, oben rausgucken kann. Das ist schon ganz hübsch gemacht. Also gibt ein klein bisschen Autofetisch und dann verschwindet er eben, wenn die im Autokino sind. Richtig.
Ging es dir ähnlich wie mir? Denn ich war einen Großteil des Films eigentlich viel zu gut gelaunt, ob dessen, was der Film da aufbaut. Also es wird diese ach so schlimme Gesellschaft, in der wir da alle offenbar leben, wird aber die ganze Zeit durch bunte Farben, knallige Popsongs, Fastfood konterkariert, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, die zu glauben, dass es denen da irgendwie besonders dreckig geht.
Ja, tut es denen in ihrer Wahrnehmung ja auch nicht, zumindest zum Teil. Ich meine, Krabs, unser Protagonist, kommt damit ja gar nicht klar, aber Carmen fügt sich ja sehr, sehr schnell ihrem Schicksal und sagt, ach cool, ich krieg hier Milchshakes und Burger und guck mal, die Mädels hier, die anderen Mädels sind ein bisschen komisch drauf, aber ich komme auch schon mit denen einigermaßen klar. Also die fügt sich ja ganz gut ein in diesem Mikrokosmos. Aber ich gebe dir recht, natürlich ist es auch aus Krabs Perspektive ein Schreckensszenario, aus dem man schnell entkommen möchte, und da passen dann die Popsongs vielleicht nicht so gut rein, aber ich habe mich davon verführen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch drauf geblickt und dachte, oh, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt. Bist du natürlich die Nazi-Punks, Punks in Anführungszeichen, um die Ecke gekommen.
Ja, aber vielleicht ist das aber auch die Stärke des Films, das genau so auf uns, auf das Publikum zu übertragen, dass du dir wenigstens an einer Stelle mal die Frage stellst, ja, was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Ist doch eigentlich ganz nett.
Ja, genau. Ich glaube auch, weil der Film nicht so eine klare Trennlinie zieht zwischen dem, was da draußen in der Welt vor sich geht, und dem, was in diesem Autokino passiert. Weil eines der letzten Bilder, was ich so mitgenommen habe, bevor die eben einbiegen, also in die Einfahrt zum Autokino, und was sie nie mehr wieder verlassen werden oder lange Zeit nicht verlassen werden, ist eben wie so ein Punk oder ein Obdachloser oder einfach nur ein randalierender, jugendlicher, junger Mann versucht, mit einem Trennschleifer eine Ampel abzutrennen, abzusägen. Und ich denke mir, okay, also wenn das die Welt da draußen ist, ist vielleicht die Welt da drin im Autokino gar nicht so schlimm. Und wie gesagt, bis es dann unangenehm politisch wird, dachte ich mir auch eine Zeit lang, ja, weißt du, warum eigentlich so viel meckern? Also die können ja immer noch Filme gucken und im Auto vögeln. Also ja. Was ändert sich eigentlich?
Das macht ja auch das Finale, also auch den Ausgang des Films für mich nachhaltiger, als es vielleicht eigentlich sein sollte. Denn ich springe mal schon mal vor, wir reden dann gleich nochmal über die anderen Stärken des Streifens. Aber wenn unser Krabs es am Ende dann schafft, mit einem wirklich geilen Stunt sich aus diesem Autokino zu befreien und zu dem noch geileren Song von Lisa Edwards, Playing with Fire, sich zu entfernen und wir diese Straße entlang fährt, die Kamera ist anscheinend unter dem Fahrzeug montiert und du siehst dann halt, gut, die australische Landschaft, bin ich sowieso ein Sucker dafür, da gucke ich rechts und links und saug das alles für mich auf. Also das ist so mein großes Ziel, irgendwann bin ich mal in Australien, wenn es nur für 2 Tage ist, ist mir egal. Aber ich höre das, er rast da entlang und ich denke mir, Junge, aber wo fährst du eigentlich hin? Worauf freust du dich jetzt eigentlich gerade?
Stimmt. Vielleicht zurück jetzt zu seinem, ist es sein Bruder oder sein Schwager und nee, seine Frau?
Sein Bruder und seine Mutter waren das, glaube ich, zu Beginn.
Sein Bruder und seine Mutter, okay, ja. Vielleicht fährt er dahin zurück. Hat er sich ja wohlgefühlt anscheinend.
Ja, ist halt schwierig, wenn man halt den Hauptdarsteller Ned Manning sieht und dann halt nachliest, dass der Gute schon 36 Jahre alt war bei den Dreharbeiten. Also, und er spielt hier, was spielt er? Einen 20-Jährigen, 21-Jährigen?
Ja, vermutlich, ja. Seine Partnerin, die Carmen, spielt es deutlich jünger. Das sieht man hier schon an, aber ja. Ich fand ihn aber ehrlich gesagt mega sympathisch. Ja. Seine ganze Figur. Und ich glaube, deswegen wurde ich auch mit Dead or Drive-In sehr viel schneller warm als mit allen, sage ich mal, Sympathieträgern in Turkey Shoot. Und dass der Film, also für mich sehr gelitten, Turkey Shoot ist ein fantastischer Film. Aber mit ihm wurde ich super schnell warm, weil er ist einfach so, ich finde ihn so nahbar und so, so unprätentiös und so echt, auch in dieser kindlichen Naivität, mit der er sich durchs Leben bewegt, in dieser Unbedarftheit, dass er irgendwie mit allen Mädels flirtet und da irgendwie durch die Industrieanlagen joggt und dann versucht hier Muskelmasse aufzubauen, indem er auf diesen Boxsack da eindrischt und dann danach Nudeln in Masse frisst und dann seine Mutti sagt so, ja, kannst du ein bisschen langsamer essen? Und er sagt, ich baue Muskel auf, lass mich Ruhe, ich baue Muskel auf. Und dann immer wieder dieses I'm building up wiederholt, so mantramäßig. Ich kann ihn so gut verstehen. Also ich guckte in sein Gesicht und dachte, ja, das ist das Gesicht eines Mitdreißigers, aber er benimmt sich eben wie so ein revoltierender Teenager. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, ehrlich gesagt.
Ja, wie ein Mitdreißiger habe ich ihn beim Schauen nicht gehalten. Das habe ich erst im Nachgang dann gelesen. Ich bin ein bisschen älter als seine
Rolle. Ja, oder lass ihn 30 sein. Ja, aber ich hab ihn nicht angeguckt und dachte, ja, klar, der ist 18 oder so.
Das war jetzt auch gar nicht mein Punkt. Aber ich bin voll und ganz bei dir, dass die Figur sehr, sehr sympathisch, nahbar ist, weil er halt einfach sich offenbar den Umständen um ihn herum einfach nicht ergeben will. Er fokussiert sich auf das, was Spaß macht. Er will arbeiten, also er will mit raus, er will da sein Geld verdienen, er will mit an die Unfallplätze, er will seinen Platz in der ganzen Situation haben. Vielleicht
wie er sich freut, als er bei diesem Einsatz seines Bruders dabei sein darf, wie er sich richtig freut darüber, so, ach cool, ich bin dabei, guck mal hier.
Ja, das ist auch schön und er ist halt auch einfach dann kein Trottel und wenn er dann halt wirklich versucht, im Autokino, dann versucht dann Ersatzteile aufzubauen und sich dann halt auch da voll ganz auf sein Ziel fokussiert, hier so schnell wie möglich wieder rauszukommen, es ist einfach eine sympathische Figur und da strahlt er halt auch die von dir genannte Gelassenheit, also auch vollends aus, ob das jetzt so ein Ossi-Thema ist, dass die da zum großen Teil so aufgebaut sind, weiß ich nicht, aber bei ihm kommt das sehr stark zum Tragen.
Interessant ja einfach der Umgang von Carmen und Krabs mit der Situation anscheinend in dieser Gesellschaft und deswegen meinte ich auch, Stichwort Gelassenheit, dass die ja schon der erste Impuls erstmal ist, sich mit der Situation zu arrangieren. Vielleicht auch einfach, weil sie sehr, sehr schnell merken, da gibt es eh kein Entkommen. Sie entkommen diesem Autokino nicht, also diesem Areal nicht. Krabs werden von seinem Chevy, das er sich von seinem Bruder geliehen hat, die Räder gestohlen und nicht von irgendwem, die werden ihm von Cops gestohlen. Das merkt er eben ganz, ganz schnell. Und deswegen kommt er eben auch schnell zu der Einsicht, das bringt im Grunde gar nichts, was ich hier tue. Ich werde mich irgendwie damit arrangieren müssen, was hier gerade vor sich geht. Dann geht er zum Kinobetreiber und sagt hier, ich möchte Anzeige erstatten. Ja, sagt er, leitet es natürlich eh nicht weiter, weil der Kinobetreiber mit den Cops zusammenarbeitet oder mit der Regierung und dafür eben bezahlt wird oder bestochen wird, hier die ganzen Jugendlichen gefangen zu halten. Aber irgendwie Krabs und Carmen, also Carmen sehr viel länger bis zum Ende des Films, finden sich eben mit ihrem Schicksal weitgehend ab. Und das fand ich eben auch schon sehr erstaunlich. Und das legitimiert vielleicht auch, um nochmal das, was du eben gesagt hast, aufzugreifen, auch, dass man dem Film trotzdem, trotz dieses schrecklichen Szenarios, so eine gewisse, dass der Film eine gewisse Leichtigkeit hat und eben auch deswegen diese zahlreichen, sehr, sehr tollen Popsongs gar nicht so deplatziert wirken, weil man sich denkt, ja, passt doch irgendwie für diese Generation, die anscheinend eh nicht weiß, wo sie hin will, in dieser Welt, die sie auch nicht haben will.
Ja, es wird ja auch von einer der, ich nenne es mal Bösewichtsfiguren, ja auch laut ausgesprochen, der dann auch sagt, er war 4 Jahre lang arbeitslos, dann kam er hierher und hier hat er endlich einen Platz, er hat was zu tun, er wird versorgt. Warum soll er sich noch Gedanken machen? Es ist wenig durchdacht, aber es wirkt stimmig genug, dass ich die 90 Minuten das auch nicht, gar nicht in Frage stellen will. Das ist einer dieser Filme, die lässt du auf dich einfließen und das Problem beginnt erst nach dem Abspann, wenn du anfängst, drüber nachzudenken.
Ja, genau, vor allem, wenn man sich eben die Frage stellt, die du zu Recht formuliert hast, wohin geht's jetzt eigentlich für Jimmy, für Krabs am Ende des Films? Mhm. Wer weiß das schon, ja. Vielleicht ist Carmen da besser aufgehoben bei ihren Nazi-Bitches und Dudes, bei denen sie da verweilt.
Naja gut, du hast ja schon gesagt, Jimmy fährt nach Hause zu seinem Bruder und seiner Mutter. Carmen wird ja die ganze Zeit erzählt, dass sie eine Ausreißerin ist, die nicht zu ihrer Mutter will, die sie offenbar sucht. Die hat dann da drin eine neue Familie gefunden. Und ich glaube, da wo Figuren oder Menschen Geborgenheit finden, da ist es fast schon zweitrangig, wo du sie findest und in welcher Bedingung. Also zumindest suggeriert mir der Film das und so nehme ich das auf.
Ja, wie gesagt, eigentlich auch alles unproblematisch, abgesehen davon, dass man eben kein Mensch gegen seinen Willen oder gegen sein Recht oder ihr Recht gefangen halten sollte. Eigentlich richtig. Kein Problem insofern, dass es ja eine sehr, sehr homogene Gruppe mit einer gemeinsamen Werten oder geteilten Werten zu handeln scheint, bis es dann eben nicht mehr der Fall ist.
Eben.
Und dann wird es eben unangenehm. Und dann wiederum bin ich eben auch vollkommen bei Krabs, der sagt, oh nee, ey, das muss ich mir jetzt echt nicht geben. Ich bin weg, ich muss hier einfach raus. Und das macht auch Spaß, ihn dazu halt zu beobachten, ehrlich gesagt, wie er da hier nach und nach sich seine Teile zusammenklamüsert, um seinen großen Fluchtplan in die Tat umzusetzen.
Mhm. Ja, auch mit guter Musik unterlegt, macht ja auch dann wieder Spaß, netten Montagen.
Ja, die ist echt gut, die Musik. Ich war jetzt echt auch wirklich sehr, sehr angetan. Also ich bin da eigentlich sehr, sehr... Ich bin da durchaus zickig, ehrlich gesagt. Also wenn ich ein zu großes, hohes Maß an Popsongs in Kinofilmen habe, wenn sie dann nicht zwingend sind für den Stimmungsaufbau. Ich habe kürzlich The Housemaid geguckt und da spielt auch alle 5 bis 10 Minuten irgendein Popsong auf, aber die wirken eben so komplett random, von wegen, wir müssen auch ein Soundtrack-Album verkaufen zu diesem Film oder eine Spotify-Playlist. Und hier dachte ich, nee, das passt schon, wirklich. Vielleicht auch, weil die alle Popsongs von denselben 2, 3 Bands kommen. Kann auch daran liegen.
Das ist es. Es ist ein Film aus einer Zeit, die wir ja auch gut kennen, bei der wir aber auch eine gewisse Art von Musik halt auch erwarten. Ich meine, wir kennen ja wahrscheinlich die Songlisten diverser Teenie-Komödien der 80er mittlerweile auswendig, weil die Songs auch dann im Radio dumm und dämlich gespielt wurden. Hier kriegst du halt 2, 3 Bands, die ich persönlich, oder Sänger, die ich nicht kannte, mit ähnlich gut produzierter Popmusik, die du halt noch nicht 1000-mal gehört hast, noch nicht durchgenudelt ist und die hier halt auch zum einen meistens passend eingesetzt wurde. Also es wirkt nicht so random, entweder als Hintergrundmusik oder halt mal für eine kleine Montage, wenn Jimmy seine Sachen zusammensucht. Und ich habe dann auch wieder dieses Gefühl von Lokalkolorit, weil das ja fast alles australische Bands sind, die man hier nicht kennt, die aber genutzt wurden, um halt ein bisschen Support zu liefern. Also man sich gegenseitig supportet. Das hat auch wieder sowas in sich, was in sich Geschlossenes.
Ja, ich muss mir auch anlesen, dass alle hier genannten Sängerinnen und Bands in Australien doch eine relativ große Prominenz hatten. Mhm. Aber so an den Erfolg, den sie in ihrem Heimatland hatten, international nie anknüpfen konnten. Ja. Mhm. Und eigentlich schade drum, rückblickend. Ich meine, jetzt ist es zu spät, die werden wahrscheinlich alle um die 60, 70, 80 sein, aber ich hab sehr viel Spaß daran gehabt. Überhaupt, also bei aller Schlichtheit, die ich diesem dystopischen Szenario ankreide, man muss sagen, figürlich ist das wirklich tipptopp. Also Krabs und Carmen sind mir beide sehr, sehr nahe gegangen und auch Carmen, obwohl ich ihren Standpunkt nicht teile. Ich finde, ihre Figur ist echt gut gezeichnet und interessant, weil sie eben auch diesen Typ manifestiert von Menschen, die einfach sagt, ja, okay, ich weiß eben nicht, wohin mit mir und ich füge mich Umständen, die eben nicht meine sind oder mein Ideal verkörpern, aber nur einfach aufgrund der Tatsache, dass ich keine Alternative habe, muss ich mich dem einfach ergeben und fügt sich quasi ihrem Schicksal, bis sie eben nicht nur Mitläuferin ist, die sich irgendwie so einer faschistischen, diskriminierenden Ideologie beugt, sondern eben auch Teil des Problems wird und plötzlich dem angehörig wird. Und das ist für so einen Film wie Dead and Driving, der eigentlich vordergründig hauptsächlich eher oberflächliche Freuden bieten will, also ein Exploitationer sein will, schon ziemlich cool. Und ich möchte sagen, hat mich jetzt nachhaltig zum Nachdenken gedacht, aber schon etwas ist, was ich so mit aus dem Abspann ins, zumindest für eine Stunde in mein Privatleben mitnehme, so ein Gedanke.
Genau, gerade Carmen ist ja mit ein paar kleinen Handgriffen, ist ihre Wandlung aber so nachvollziehbar, zu Beginn eigentlich eher das kleine Kätzchen, das nicht mehr weiß, wo seine Heimat ist, dann Spaß haben will mit Krabs und dann unverhofft für sich eine Heimat entdeckt, ob das sinnig ist oder nicht, und sich dann halt eben aus dieser neu gewonnenen Sicherheit dann sehr schnell verführen lässt und sich Feindbildern hingibt, die ja eigentlich in dem Sinne gar keine sind. Und wir kommen nicht drum rum, dass das halt leider auch aktueller ist denn je. Also
Ja.
bei dieser Versammlung, die da abgehalten wird, da dachte ich mir, ja, da bin ich wahrscheinlich auch hier beim das ein oder andere Stammtischtreffen irgendwo. Hier in dieser Republik ist er vielleicht nicht ganz anders aufgebaut.
Ja, insofern ist der Film natürlich auch smarter, als er zunächst wirkt, weil er eben auch zeigt, wie verführerisch das Ganze ist. Die sind eben dort eingesperrt in dieser Kommune und es gibt Milchshakes und Burger und alle sind gut drauf, weil es eben auch alles ganz schlimm dann
Und
wieder
da.
mal in Gänsefüßchen Nazi-Punks sind im weitesten
Ja.
Sinne oder Nazi-Jugendliche und dann eben auch zeigt, wie das am Ende total eskaliert und alles komplett furchtbar ist und wir dann einfach nur schreien wollen, ja, Krabs, bloß raus hier. Aber dann ist es eigentlich auch fast schon zu spät, zumindest für Carmen, die sagt, du, ich kann hier gar nicht mehr weg, ich will hier gar nicht mehr mit, wo soll ich denn hin? Also selbst wenn mich hier einige Leute nerven, ich hab sogar keine Alternative.
Nee, passt. Das ist der Film cleverer? Nee, er macht sich da eigentlich ziemlich einfach. Aber so, es ist die Stärke hier wie auch bei Turkey Shoot, dass er gar keine vielen Worte braucht, um auf den Punkt zu kommen dessen, was er transportieren will.
Ja, und es ist eine stabile politische Haltung. Ich unterstütze das, wollte ich damit eigentlich nur sagen. ein paar Props, die mir aufgefallen sind, die ich besonders niedlich fand, waren, glaube ich, der Leucht-BH, habe ich mir notiert. Ich mochte diesen Rucksack, den der eine trägt. Das sieht aus wie so ein Rucksack mit Düsenantrieb. Der hat auf jeden Fall zwei große Hörner obendrauf. Auch das wiederum, glaube ich, einfach preiswert gestaltet, aber sehr, sehr effektiv, weil das einfach so kleine Dinge, die man sieht und sich merkt und denkt, ah ja, okay, stimmt, ja, die Zukunft. Und besonders witzig fand ich am Anfang den Aussteller an dieser Tankstelle mit Rambo Teil 8, Rambo Takes Russia.
Russia.
Und da dachte ich mir, interessant, dass die Welt zugrunde geht, aber die Filmproduktion immer noch so stabil ist, so gut am Laufen ist, dass wir hier im Jahr 1990 schon beim achten Teil von Rambo sind. Aber so ist das
Ja,
eben.
und Unterhaltung funktioniert ja immer, um die Massen ein bisschen bei Laune zu halten. Nee, also da muss man echt mal ein eigenes Wort drüber verlieren, wie bildschön dieser Film ist, auch wenn er nur
Ja.
in diesem Drive-In-Kino spielt, aber dieses ganze Set, da scheint jedes Wrack, das an irgendeiner Ecke steht, handverlesen zu sein. Das scheint einer eigenen Choreografie zu folgen, warum, welches Auto wo steht, welcher Punk in welcher Farbe, in welchem Kostüm da aufgebaut ist, warum da ein Schrottauto steht, damit es dann später auch weiter zu Schrott gefahren werden kann. Also, der hat diese satten Farben, die da eingefangen wurden. Du siehst sofort, aus welchem Jahrzehnt dieser Film kommt. Den kannst du auch nirgendwo anders mehr verorten. Aber ich glaube, es gibt nicht viele Filme, die ihr Jahrzehnt so sehr vertreten können wie dieser. Und das halt auch noch von der anderen Seite, von unserer Seite aus, anderen Seite des Kontinents. Das meinte ich damit zu sagen, auf der einen Seite unserer Kultur doch sehr nahe und doch noch fremdartig genug, um zu wissen, dass es hier nicht bei uns um die Ecke gewesen ist.
Ja, Oliver. Ich glaube, in dem, was ich hier tue, maßgeblich Podcast über B-Movies, stehe ich immer so ein bisschen unter der Gefahr, Filme zu oversellen und Menschen einfach etwas anzupreisen, was sie dann am Ende gar nicht kriegen und sagen, guckt euch den an und dann gucken sie sich den Film vielleicht auch an, weil sie uns zuhören und denken, ja, cool, wenn es der Patrick sagt oder der Markus sagt, wird schon sowas stimmen. Und dann sagen sie, oh, doch nicht so toll, zwei Sterne bei Letterboxd. Aber in dem Fall, also alles über die inhaltlichen Qualitäten, dramaturgischen Qualitäten kann man streiten. Aber ich würde auch sagen, rein auf einer inszenatorischen Ebene, vor allem eben was Kameraführung betrifft und irgendwie Ausleuchtung und Sets und Requisiten, gerade mit Blick auf das wirklich überschaubare Budget, sieht Dead and Drive-In wirklich, wirklich toll auf. Ich habe mich wirklich vor allem in die Bilder verliebt. Also so viele tolle Sonnenuntergänge, Aufgänge, Nachtaufnahmen. Das ist auch alles immer perfekt ausgeleuchtet. Die Kulissen sind wirklich auch super maßgeschneidert. Schneidert einfach dafür, hier exakt sehr präzise auch Lichter zu platzieren. Ich habe niemals das Gefühl, dass sie mit künstlicher Beleuchtung arbeiten. Es wirkt alles unglaublich naturalistisch und eben trotzdem wunderschön.
Oh ja.
Ich war auch hin und weg von dem Look und allein dafür lohnt sich es vielleicht auch die, weiß nicht, plus minus 10 € für die Arrow Blu-ray in die Hand zu nehmen und sich die zuzulegen. Die sieht wirklich fantastisch aus.
Also hier lohnt sich wirklich halt ein ordentlicher Datenträger oder ein Stream mit einer ordentlichen Qualität. Denn ich habe ihn zuerst anscheinend irgendeine abgeranzte VHS-Version mir bei YouTube angeguckt. Ich fand den Film gut aufgrund des Themas. Und jetzt beim zweiten Mal, wo ich ihn jetzt einfach noch mal gucken wollte, jetzt für diesen Cast, ist meine Begeisterung für den Film noch mal weiter angestiegen, einfach weil er so wunderschön ist. Dazu kommt noch, beide Filme gehen gerade mal schlappe 93 Minuten. Ich wüsste bei beiden, egal auf welche Art und Weise, auch wenn wir bei Turkish Shoot darüber geredet haben, dass die erste Hälfte vielleicht etwas für dich etwas zu lang war im Vergleich zur zweiten Hälfte,
ja, das Hauptargument.
Geschenkt. Aber selbst da, keine dieser Szenen ist für sich genommen zu lang. Das ist alles effizient. Das ist, endet genau in dem, im richtigen Moment. Du kriegst gezeigt, was du brauchst, um in dieser Welt zu versinken, solange du nicht den Fehler machst, drüber nachzudenken. Aber das kriegst du ja nicht, weil ja nichts passiert, was dich davon ablenkt und du anfängst, darüber nachzudenken. Das kommt erst, wenn der Abspann rollt oder Abspann abgelaufen ist, weil du dann Zeit dann dafür hast. Und das sind Filme, ich hasse diesen Satz wirklich. Ich bringe ihn wirklich ungern, aber er passt halt einfach sowas. Sowas wird heute nicht mehr gemacht.
Ja, schon.
Ne? Ich möchte ihn jetzt einfach mal unterbringen, denn ich verliebe mich immer mehr, je mehr ich über die Filme rede. Ich könnte gerade einen davon wieder einwerfen.
Ich versuche mich ein bisschen zurückzuhalten und das jetzt nicht so sehr auf Schauspiel, Inszenierung oder Soundtrack zu beziehen, aber vor allem mit Blick auf die Laufzeit, so ökonomisch erzählt, das ist heute wirklich schwer zu finden. Ich glaube, es gibt sogar die internationale Verleihversion von dem Film, die dauert noch nicht mal 90 Minuten, die ist 87 Minuten lang, also noch weniger, da fehlt auch nicht spürbar was, kann man sich auch mal angucken. Ich pflichte dir bei in allen Punkten. Also Dead and Driving ist schon sowas wie ein Mini-Meisterwerk, basierend auf dem, gemessen an dem, was er eben will. Und ich messe ihn jetzt nicht an den großen Sci-Fi-Dystopien der Filmgeschichte und sage, ja, natürlich, der muss mit Blade Runner konkurrieren. Nee, nicht. Es ist immer noch ein Actioner mit einem überschaubaren Budget, schnell gedreht und vor allem dafür, sagen wir mal so, die unmittelbaren Bedürfnisse des Publikums zu befriedigen und nicht die, die eher so ins Zerebrale gehen. Der Film ist ein bisschen so für die Carmens dieser Welt, bevor sie eben zur Nazi-Braut wird, die eben auch ins Drive-In fährt und eben sich Turkish Shoot anguckt. Der läuft dort auf der Leinwand. Ja. Läuft auch The Man from Hong Kong, glaube ich.
Genau.
Und sagt, hey, ich will wissen, wie es weitergeht.
So, nachdem ich jetzt so gelobhudelt habe, eine Kleinigkeit, die mir die Immersion ein kleines bisschen dann doch gestört hat, fällt mir gerade ein. Weiß nicht, ob es dir da ähnlich geht. Das liegt aber auch in der guten Bildqualität. Wenn wir in dem Autokino sind, rutscht die Kamera manchmal auch über die Absperrung. Und dann sehe ich dahinter, hinten überall Wohnhäuser.
Ach so, ja.
Also,
das habe ich nicht gesehen.
Hinterfrage ich schon kurz, wo ist dieses Autokino aufgebaut? Denn suggeriert wird es ja so, dass du da kilometerweit anfahren musst, um irgendwo am Ende einer Dead End anzukommen, wo dieses Autokino ist. Und in manchen Momenten geht die Kamera hoch und du siehst da hinten Hochhäuser. Ich habe mir dann eingeredet, ja, das ist ein ehemaliges Wohngebiet, da lebt keiner mehr, weil hier ist die Industrie platt gegangen, die sind weg. Da ist auch kein Leben zu erkennen. Und trotzdem schaue ich da hin und denke mir so, ist das jetzt gewollt? Ist das jetzt oder nicht? Aber das ist jetzt dieses Nitpicking, wenn ich jetzt unbedingt irgendwas suchen will, an dem ich ein bisschen kratzen will.
Okay. Also wenn es jetzt um filmische Räume geht, habe ich eine andere Nuss zu picken. Und das war die mit der Sexszene in diesem Chevy von seinem Bruder. Weil ich dachte, wow, ist das Ding geräumig. Andererseits dachte ich mir, die haben das Ding ja da drin gedreht. Also die beiden können anscheinend die Sitze, Vorder- wie Hintersitze, komplett in die Horizontale bringen und haben dann so eine Art Spielwiese in diesem Chevy. Und da habe ich mich gefragt, ist der so umgebaut worden? Ist es so ein Custom-Made Automobile, wo die dann tatsächlich auch Sex sehr komfortabel haben können? Aber die Szene ist da drin. Sie machen sich beide nackt dafür. Meine Güte. Also auch das ist jetzt wiederum, wie gesagt, auf die entsprechende Zielgruppe schielend. Da dachte ich kurz, da war ich kurz raus aus der Immersion. Ich dachte, okay, das ist ein sehr, sehr ausgefuchstes Automobil anscheinend und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich sowas leisten können. Aber na gut.
Ja, es hatte was von den Zelten, den Harry Potter Filmen.
Die habe ich nicht gesehen.
Ach so, okay.
Ja,
das ist so ein klassischer Filmmoment, in dem du ein kleines Zelt von außen siehst, du gehst rein und plötzlich hast du eine riesen Halle oder so, wo man sich dann da drin aufhalten kann, also weil ja alles verzaubert ist.
Es ist aber schon interessant, ne? Das ist so ein, ich meine, das Szenario wird ja sofort klar gemacht vom Beginn, aber auch noch zum Zeitpunkt dieser Sexszene und wie er sich da ins Kino schmuggelt mit ermäßigtem Einlass für einen Arbeitslosen, was ihm ja später zum Verhängnis wird, weil wahrscheinlich ist das der Grund, warum er nicht wieder rausgelassen wird. Das ist interessant, wie lange Dead and Drive-In so als wirklich typischer archetypischer, fast schon klischeebeladener Teenie-Film funktioniert. So die ersten 20, 30 Minuten sind wirklich einfach nur so, wir machen einen drauf und wir haben Sex und hier gibt es ein bisschen nackte Haut und da ein bisschen hier Pöbeleien und da ein paar Autostunts und eine random Autoverfolgungsjagd und Schlägerei, die eigentlich überhaupt nicht zwingend sind für die Handlung. Man hat echt so in den ersten 20, 30 Minuten das Gefühl, man guckt eine Art actionreiche Version von Eis am Stiel. Und dann wird in der Film sowas völlig anderem. Ja, ja, in der dystopischen Zukunft natürlich. Aber man vergisst es fast, wenn man denkt, ja, eigentlich ist es doch eine ganz okaye Welt. Klar, da brennen mal Mülltonnen und Leute werden drangsaliert, aber im Großen und Ganzen, ja, haben wir Spaß. Und irgendwann eben nicht mehr.
Ich denke mal, das ist genau das, was auch intendiert war, um halt auf die falsche Fährte zu locken. Aber das hast du es wieder erwähnt, ich kann es jetzt nicht wegignorieren, wenn man, das ist auch wieder so eine Logiklücke, wenn du halt sagst, er bezahlt den Kinoeintritt und es wird ihm zu Verhängnis, weil er sich natürlich, um Geld zu sparen, als arbeitslos empfindet. Ja, das bedeutet doch offenbar, dass da jeden Abend oder alle 5 Tage oder wann auch immer, wann eine Vorführung ist, immer wieder Menschen von außen kommen, weil es wird ja auch Leute geben, die werden die $10 dafür ausgeben, um halt den Film zu gucken, also die sich nicht als arbeitslos empfinden. Werden die dann wieder rausgelassen?
Ich weiß auch nicht. Das ganze Kinoszenario ergibt für mich keinen Sinn. Das ist einfach fantastisch. Ja. Muss man so akzeptieren. Auch die Mauern, die Zäune scheinen nicht so hoch zu sein, als dass es da kein Entkommen gibt. Und da sind ja Hunderte, wenn nicht gar mehr Jugendliche und Immigranten gefangen.
193.
Stimmt. Und man sieht vielleicht mal irgendwie 3, 4, 5 Cops rumeiern. Also das kann es ja nicht gewesen sein. Und wir haben keine einzige Szene, in der es irgendwo heißt, ja, da gibt es Selbstschussanlagen und sowas. Sondern
ja, aber auch diese Cops, wie sie nach einem kurzen Auftritt so anonymisiert sind, indem du immer wieder nur lautlos dieses Auto offenbar im Kreis herumfahren siehst, mit immer einer leicht bedrohlichen Musik, außer in dem einen Moment, wo du halt siehst, naja, sie haben sich eins von den Mädels mit reingenommen, um halt auch mal ein Nümmerchen zu schieben. Hm. Aber wie das halt auch so als anonymer Wächter da offenbar im Kreis in diesem Kino unterwegs ist. Man könnte es so leicht überwältigen, wenn man denn wollte, mit der Masse, die man da ist. Aber wir machen gerade den Fehler, ernsthaft uns Gedanken darüber zu machen. Wir laufen Gefahr, uns den Film kaputt zu machen.
Ja. Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass Peter Whitford hier eine Figur spielt namens Thompson, der das Kino betreibt und am Ende eben auch gewaltsam zu Tode kommt. Da gibt es dann eben doch noch ein paar Gewaltspitzen, die fast überraschend kommen, ehrlich gesagt, ja, weil der Film bis dahin überhaupt nicht explizit ist, aber finde ich auch sehr pointiert und gut gesetzt und dann eben noch eine maßgebliche Actionsequenz gegen Ende, wenn dann das Ding, beziehungsweise anderthalb. Vorher gibt es ein paar große Explosionen und am Ende noch einen großen Autostunt.
Stimmt, da ist ja noch diese fantastische Explosion.
Ja.
Also komplett aufgefilmt von weiter, also nicht zu weit weg, dass du wirklich den ganzen Radius siehst, was da in die Luft fliegt in dem Moment. Und das ist ein echter Feuerball in der Nacht. Wir haben ja schon über die Farben geredet. Das ist traumhaft.
Ich hoffe, das ist weit genug gefilmt von irgendwelchen, weil du eben die Wohnhäuser erwähntest, von irgendwelchen bewohnten Gegenden, weil das Ding muss echt laut gewesen sein. Und dann zeigt sich ja eben auch wieder, wo Brian Trenchard-Smith herkommt, nämlich aus dem Stunt-Fachwerk.
Genau. Ja, wundert mich, dass Grant Page hier nicht beteiligt war an dem Film. Aber dann halt noch dieser famose, echte Stunt-Sprung über das Kassenhäuschen.
Der aus jeder dort denkbaren Perspektive gefilmt wurde, eben außer, dass man einmal so eine Totale sieht. Ich habe mich gefragt, ob man die gebraucht hat. Vermutlich nicht, aber der ist schon wirklich auch toll eingefangen und ich habe mir angelesen, war wohl damals auch ein Weltrekord, was die Weite des Autoflugs, Sprungs betraf. Zumindest mit einem Truck dieser Größe. Ja. Weil das Ding hat ja ordentlich Gewicht. Das ist so ein Polizeitruck, Pickup, ich weiß nicht, was für ein Modell, so ein Kleinbus. Und das sieht schon ordentlich aus. Und dann geht es eben in den Sonnen, ich muss mir überlegen, Sonnenaufgang in dem Aufgang. Fall, ja.
Genau. Aber auch on point. Also während des Sprungs beginnt schon der Abspannsong. Unser Held gibt Gas und wir werden sofort in die Credits entlassen.
Toll.
Einfach fantastisch.
Soll das eigentlich immer sein, ja.
Ja, fantastisch.
Oh Mann. Ich danke dir, Markus, dass du diese 2 Filme mitgebracht hast. Wir haben noch ein paar andere Sachen auf dem Zettel, deswegen wir werden uns auf jeden Fall wiederhören in den nächsten Monaten.
Sehr gerne.
Da ist noch kein Deadhead erreicht. Wir sind noch nicht am Ende mit unseren Filmgesprächen. Bis dahin guckt Filme, Leute, und hört auch gerne mal in Markus' anderen Podcast rein. Ich meine, du bist Gast regelmäßig auch woanders, aber du hast eben auch ein festes Format. Sag mal, wo man dich sonst so hören kann.
Also ich habe noch einen eigenen kleinen Podcast, der sich mit meinem anderen Hobby, dem Theaterspielen, befasst, in dem ich unserer kleinen lokalen Gruppe, dem Heldentheater in Friedberg, unterstütze und wer sich ein bisschen über ja die Produktion eines Amateurtheaters interessiert, wie man ein Stück aufbaut, wie die Darsteller sich vorbereiten, da kann der gerne mal reinhören. Ansonsten bin ich immer mal wieder bei anderen Podcast-Formaten zu hören, wie beispielsweise dem Nachtprogramm, wo ich aktuell sogar die Elternzeitvertretung für den Host Sergej übernommen habe, der zum zweiten Mal Papa geworden ist. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Grüße.
Ja. Und da darf ich jetzt 3 oder 4 Folgen lang quasi die Co-Host-Stelle übernehmen mit dem lieben Martin Gleitzmann zusammen. Also man wird mich auch da ein bisschen hören. Dort wird es ein bisschen nischiger. Da sind wir meistens in den Gefilden des B-Action-Films unterwegs. Und jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme zufälligerweise auch mit 2 weiteren Brian Trenchards Mitfilmen vertreten. Also hört doch mal da rein.
Ich setze brav Links in den Shownotes. Danke für euren Support, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr uns da draußen unterstützt unter patreon.com/banuskino. Könnt ihr gerne weiterhin tun oder jetzt erneut für noch viel mehr Bonusfolgen, Previewfolgen, Discord-Server und Zugriff auf unser Archiv. So, gehabt euch wohl und danke dir nochmal, Markus, fürs Dabeisein. Wir hören uns.
Danke, dass ich da sein durfte und danke für die Filme.
Ciao.
Ciao.
The hunters and the hunted. The quick and the dead.
Oh, shit! Oh.
Who will survive the blood and thunder shocker of the year?